Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung.
Hier ist das Talkradio für Deutschland.
Hallo, mein Name ist Alex. Du hörst Radio in einfacher Sprache. Du hörst den Sender Radio Deutschland 1. Hallo, wenn du ein Telefon hast, kannst du anrufen. Nehme dein Telefon in die Hand, dann wähle die Nummer 0 6 5 1 4 6 8 6 3 3 3. Wenn du dein Telefon benutzt hast, kannst du in einfacher Sprache mit anderen Menschen im Radio kommunizieren. Radio ist das, wo dieses Geräusch herkommt, in dein Ohr. Dein Ohr ist links und rechts an deinem Kopf. Jetzt schauen wir, ob schon jemand sein Ohr und Telefon benutzt hat. Hallo, wer ist dran?
Ja, hallo, hier ist der Peter.
In einfacher Sprache, weil wir heute kommunizieren, Mensch, verdammt nochmal.
Hör doch mal auf, Alex.
Sofort wieder erster Anrufer und schon wieder in dieser komplexen Sprache. Wir kommunizieren jetzt in einfacher Nazi-Sprache.
Aber doch nicht so langsam, Alex.
Ja, aber so macht es die Tagesschau doch jetzt auch.
Ach nee, ja, hör doch auf mit denen, du.
Ja, jetzt gibt's hier die Tagesschau in einfacher Sprache. Ich muss sagen, ich find's großartig, ja, weil endlich kann ich diesen ganzen Geschichten folgen. Ich verstehe jetzt, wie diese Ampelpolitik funktioniert. Endlich wird es in einer Sprache erklärt, die ich, dummer Mensch, verstehe. Das ist ja quasi eine Tagesschau für geistig Behinderte. Na, da wird sehr, sehr langsam gesprochen.
Alex, da muss ich auch mit dazu sagen. Ja, ich hab das hier, frag mich jetzt nicht wo, aber die machen bei NTV oder so, da machen die auch für Gehörlose.
Ja, das macht die Tagesschau schon auch.
Mit dieser Zeichensprache, du, das ist gar nicht so einfach, da komme ich überhaupt nicht mit.
Ja, na, du kannst ja trotzdem gleichzeitig deine Ohren benutzen, wenn das dich nicht überfordert.
Ja.
Ja, aber das mit der Zeichensprache gibt's bei der Tagesschau auch. Ich glaube beim ZDF sogar auch. Aber jetzt gibt's ja die Tagesschau in einfacher Sprache. Hast du die schon gehört?
Nee.
Ach so, dann verstehst du ja gar nicht, warum das jetzt ist. Jetzt gibt's jeden Tag, ich glaube um 19 Uhr online, als auch auf Tagesschau 24, die Tagesschau in einfacher Sprache. Da werden nur kurze Sätze gemacht von, sagen wir mal, zwischen 4 und maximal 8 Worten. Kommas kommen in den Sätzen generell nicht vor und es wird sehr, sehr langsam gesprochen. Ja, und komplexe Wörter werden weggelassen, ja? Wenn zum Beispiel, wenn es zum Beispiel heißt, solche Worte wie schauen werden durch Worte wie gucken ersetzt.
Oder gucken.
Ja? Und es ist also sehr, sehr gut endlich zu verstehen. Und das muss, glaube ich, die Sabine Holster, wie die heißt, muss das moderieren. In der ersten Sendung war sie noch sehr, sehr langsam. Jetzt habe ich festgestellt, dass sie etwas zu schnell für mich redet und ich vieles nicht mehr richtig verstehe. Na?
Also. Ja, wenn's zu langsam ist, ja, also es geht ja wohl gar nicht.
Ja, also man kann ja noch es am PC langsamer ablaufen lassen oder schneller, ja. Also sehr, sehr tolle Idee für unsere ganzen, ja wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich hoffe, das ist nicht diskriminierend von der Tagesschau gemeint, dass die damit Idioten und Flüchtlinge oder sowas diskriminieren wollen.
Das machen sie doch extra.
Um die zu diskriminieren, die Flüchtlinge, weil die einfach zu blöd sind, Deutsch zu sprechen, das glaube ich nicht. Nein. Die Tagesschau ist voll seriös. Wir sprechen ja vielleicht langsam, um irgendwelche Flüchtlinge und Nazis im Chat zu diskriminieren, aber ansonsten nicht. Ja, neuer Anrufer. Hallo, ja. Hallo. Wer ist am Apparat? Fragezeichen.
Hallo, hier ist der Michael. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Michael, langsamer. Das verstehen unsere Hörer sonst nicht.
Doch, langsamer geht es fast nicht mehr.
Apparat ist auch ein Begriff, der kommt aus der Nazi-Zeit, ja, und ist auch viel zu komplex. Gerät ist auch mit Umlaut, ist auch am Dingens, muss man eigentlich sagen.
Ich bemühe mich jetzt stets langsam zu sprechen.
Michael ist am Dingens.
Ach, ich bitte dich, Michael, bitte nicht.
Michael ist am Dingens. Hallo, Peter. Ja.
Kann ich jetzt normal reden oder muss ich das jetzt die ganze Zeit?
Das machen wir jetzt. Wir sind so modern wie die Tagesschau. Und wir spielen im Download, mache ich es noch langsamer sowieso. Aber die Sendung, heute, wer weiß, wie läuft durch Fußball, geht die ja vielleicht nur eine halbe Stunde, aber wir werden die auf 5 Stunden im Download strecken. Ganz langsam.
Gut, ich versuche es.
Ja.
Ich habe gestern die Tagesschau in einfacher Sprache zum ersten Mal gesehen.
Und? War geil, ne?
Katastrophe.
Hast du nichts verstanden, oder was? Muss es für dich noch langsamer und einfacher sein, oder wie?
Sehr gut, Micha. Sehr gut. Daumen hoch.
Es ist mentale Retardierung.
Und keine also das kenne ich selber. Ich, das war ein Fremdwort jetzt nicht. Würde nix, stell mich nicht bloß. Ich bin ja auch so ein in einfacher Sprache.
Das ist doch wirklich für Vollidioten. Also Entschuldigung, das soll Nachricht sein, das ist für Vollidioten. Ich hab mir das komplette 7 Minuten angeguckt und dachte, das ist ein Scherz.
Ja.
Das kann doch bitteschön, also dafür wollen die Gebühren haben. Hallo, geht das doch?
Also ich muss es für die Hörer nochmal erklären, weil viele haben ja gar kein Fernsehen mehr und kennen sich da gar nicht aus in der modernen Welt. Aber also das ist die Tagesschau, aber verkürzt. Also es gibt immer nur 4 Nachrichten. Ja. Und sie geht etwa so 7-8 Minuten. Man kann sich auch tagesschau.de kann man sich auch anschauen. Sie heißt also in einfacher Sprache, weil man natürlich gesagt hat, eigentlich sollte ja da stehen Tagesschau für Idioten und Deppen und zurückgebliebene geistig behinderte Flüchtlinge und Flüchtlinge, also Ungeflüchtete meine ich jetzt, also nicht, dass die behindert sind, aber also und Geflüchtete. Aber das da hat man dann festgestellt bei der Tagesschau, das ist zu diskriminierend. Die Zielgruppe bleibt die gleiche. Man hat aber dann gesagt, in einfacher Sprache. Es war kurz in der Überlegung, ob man auch sagt, für Intelligenzbestien, aber hat man dann festgestellt, das käme zu unglaubwürdig rüber. Jetzt heißt also Tagesfrau, schau in einfacher Sprache. Ich find's toll. Ich hoffe, dass bald alle Sendungen bei ARD und ZDF, auch der Tatort, in einfacher Sprache kommt. Ich hätte mir noch ein bisschen so Kanackenslang gewünscht, so wie, dass die Sprecherin ab und zu mal sagt, verstehst du, was ich meine? Oder, hey, Bro, das ist unser Kriegsminister. Er schickt Waffen, um, Russen zu töten. Russen sind böse Menschen, Der Mann heißt Pistorius. Genau, er ist aber keine Pistole, sondern er pisst nur gerne. Auf Russen. Auf tote Russen.
Genau so waren diese Nachrichten. Das ist nicht erträglich.
So, und ganz kurz für die Hörer, die es noch nicht gesehen haben. Also, es waren ganz kurz, also 4 Themen vorgestellt. Ja. Und da sind auch die Überschriften sehr, sehr kurz, ja. Also, meistens nur 4 Worte. Ja, keine richtigen Sätze. Es gibt keine Kommas, keine Nebensätze, keine verschachtelten Sätze. Alle Sätze sind kurz. Es ist quasi so eine Art Babysprache, kann man mal so Babydeutsch quasi. Man könnte die Sendungen eigentlich, es ist eher so Kinder, also es gab ja schon immer Nachrichtensendungen auch für Kinder, glaube ich, beim ZDF Kinderkanal. Aber das ist jetzt, das müsste ich auch oft das schauen, glaube ich, verstehe ich dann auch mehr den Scholzi. Aber das ist jetzt quasi wirklich für embryonalen Zustand. Also wenn dich dein Gehirn noch im embryonalen Zustand, also kurz nachdem du rausgeflutscht bist, dann solltest du die Tagesschau in einfacher Sprache hören. Oder wenn du zum Beispiel AfD wählst, das wäre auch gut, weil dann würdest du das besser verstehen, wie hart die Bundesregierung für unseren Wohlstand arbeitet.
Also wenn das Nachrichten für Kleinkinder sind, dann muss man aber auch ganz andere Themen dafür hernehmen, weil es ja inhaltlich dann schon wieder zu schwer ist.
Ja.
Ja, dann, ja, also mal ernsthaft, das ist, also diese Tagesschau in einfacher Sprache dagegen ist früher Löwenzahn mit Peter Lustig oder Sendung mit der Maus ist da gegen Pulitzerpreis verdächtig.
Ja, und interessant, auch Wetter kommt gar nicht vor, also der Klimawandel. Am Ende der Tagesschau kommt ja immer dieser Klimawandel, das ist diese Wetterkarte, wo man sieht, wie sich das Klima in den nächsten Tagen in Deutschland katastrophal verändert. Das ist schon weggelassen. Es ist zu dramatisch wahrscheinlich. Oder man kann es in dieser Babysprache vielleicht gar nicht erklären.
Ja, es war aber ein Klimathema war dabei. Da ging es um Indien. In Indien ist es heiß, sehr heiß.
Ja. Das war, also, aus Indien kommen Inder. Ja. Und Inder haben Kinder. Und Inder, in Indien ist es heiß. Ende, fertig ist der Milchreis. So.
Also, nee, das war eigentlich aber nicht die Intention, weshalb ich jetzt anrief. Aber ja. Wenn du natürlich dieses Thema
ja. Hören
möchtest, versuche ich.
Mich hat es einfach beeindruckt. Endlich geht's in Deutschland mal voran. Ja, endlich kann man verstehen, was los ist. Und aber wir haben noch einen Anrufer, Michael. Ja, das Thema stößt auf große Begeisterung offenbar. Hallo, wer ist in der Leitung?
Hallo, hier ist Steffen.
Steffen, hallo. Auch. Hast du auch die Tagesschau, die neue? Also ich schaue ja nur noch die neue.
Nee, das ist extra für die Grünen.
Was?
Ja, genau. Sehr gut. Damit wir das verstehen.
Ach, deshalb ging es da vor allen Dingen um Waffen und Krieg und so. Ja, genau. Die Grünen haben ja die Politik der Ampel nicht richtig verstanden und haben ja bei der EU-Wahl plötzlich rechtsradikal gewählt. Genau. Das muss man denen... Und dann hat die Tagesschau gesagt, jetzt reagieren wir auf diesen Kampf gegen rechts, ja, wir machen jetzt die Nachrichten für Doofe, damit die letzten Idioten nicht auch noch die AfD wählen. Sehr gut. Gut beobachtet, Steffen.
Ja, könntest du jetzt noch die Gebärdensprache machen für andere Leute?
Gebärdensprache? Ach, um Gottes Willen.
Im Radio.
Ja.
Im Radio, ja, wo man alles,
wenn der
wo
Carsten, man alles sehen können. Ja, wenn der Carsten Jahn das auch macht, dann machen wir es auch. Wenn sich das durchsetzt, sozusagen.
Kleine Späßler.
Ja. Aber vielleicht gibt es da ja auch schon eine KI, dass man das irgendwie einblenden kann ins Bild oder sowas.
Könnte sein, ja.
Ja.
Das wächst ja so schnell jetzt mit der KI.
Wäre mehr möglich, dass das mit der KI dann geht, dass man da so eine Gebärdensprache dabei einblenden kann bei YouTube. Wäre natürlich eine tolle Sache, ne? Ja, also super. So, jetzt haben wir das Thema durch. Also moderne, echte, da weiß ich auch, dafür zahle ich auch gern die GEZ-Gebühren, muss ich sagen. Da weiß ich, dass es wirklich gut angelegt ist, ne? Ja, jetzt muss ich aber gleich mal fragen, also heute spielt ja, habe ich gehört, Deutschland gegen irgendeinen anderen Nationalstaat. Ich muss sagen, nein, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich gesagt, machen wir heute gar keine Sendung, ja. Aber weil ja die vielen Nazis wahrscheinlich sich diesen Fußballscheiß anschauen. Vorhin hat schon einer Fußball mit Doppel-S geschrieben im Chat, habe ich gesehen, natürlich voll rechtsradikal. Und dann ist mir das natürlich auch viel zu völkisch, ja. Also dieses Nationalmannschaft und dass da Nationalmannschaften und Länder, Nationalstaaten gegeneinander antreten, das ist mir zu völkisch. Das sowas wundert mich, dass es überhaupt übertragen wurde in den Öffentlich-Rechtlichen, so eine völkische Sendung. Und da sage ich natürlich als seriöser Mensch, nein, nicht mit mir. Außerdem, ja, kann ich natürlich hier auch Deutschland nicht hängen lassen. Wahrscheinlich wird ein Carsten Jahn, ein DC und so, die werden jetzt alle nicht streamen, ja. Aber als echter Patriot sage ich, nein, kein völkisches Gedankengut anschauen, sondern lieber hier seriöses Radio.
Aber man muss ja dann denken, die haben ja jetzt ihre Regenbogenflagge im Trikot gleich mit eingearbeitet. Keine Bindung.
Ja, Gott sei Dank, dass ich das mir nicht anschaue. Also sehr gut, dass du mich warnst.
Und für die Auswärtsspiele ein rosa
Da hätte ich mir Netzhaut verätzt, wenn ich das gesehen hätte. Das will ich, nein, das mache ich nicht. Also schaut bitte Fußball, wenn ihr wollt, dann nur mit einer Sonnenbrille, dass ihr den Regenbogen dann nicht seht. Ja, oder die Augen zuhalten. Ja, also viele Nazis schauen halt jetzt wahrscheinlich dieses rechtsradikale Fußball mit Doppel-S.
Ja, und das geht jetzt 4 Wochen so.
Das geht jetzt 4 Wochen sowas. Da ist die Frage, was machen wir dann eigentlich, ne? Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die Sendung hier über die Bühne kriegen. Vielleicht wird sie sehr kurz. Vielleicht spiele ich einfach Marschmusik. Das hält die Nazis auch am Radio. Wenn die hören, dass hier marschiert wird, dann schauen die nicht mehr auf den Bildschirm.
Ja, jetzt nach diesem schweren Rechtsruck, der ja jetzt durch ganz Europa gegangen ist.
Ich war schockiert.
Ja. Das ist, ich stehe immer noch unter Dauerschock.
Auch, das, ich ja, auch, ja.
Das ist der Grund, weshalb ich heute angerufen habe, dass ich einfach mal meinen Schockzustand irgendwie verarbeiten kann.
Ja.
So
sehr
ein
gut.
Brutaler Rechtsruck. Und dann, Frankreich hat gleich reagiert. Macron hat sogar gesagt, wir machen Neuwahlen vom Parlament, nicht jetzt die Präsidentschaftswahl. Und der hat ja auch 14%, genau wie Scholz auch, gegen Le Pen haushoch verloren. Aber 14% muss ja nicht zwangsläufig zu Neuwahlen führen.
Ja, in Deutschland das, schon mal gar nicht. Das ist Kampf gegen rechts. Einfach zu sagen, ich trete zurück oder ich mache Neuwahlen. Da hat der Scholz natürlich gesagt, nein, das machen wir nicht. Weil da warten ja nur viele drauf, dass ich zurücktrete. Und da hat er gesagt, diesen Gefallen kann ich Deutschland nicht tun. Wenn die totale Vernichtung des Staates ansteht, dann arbeiten wir bis zum letzten Atemzug.
Also hier, Alex, die haben bei der Tagesschau, muss ich auch mit dazu sagen, das hat mich so sowas von geärgert, wo sie Deutschland von der Landkarte her gesehen hat, der Westen jetzt alles schwarz war und der Osten alles braun, ja?
Blau.
Und hier nur zur Info, gell, weil ich komme ja aus Frankfurt, ja, hier in Hessen ist die AfD auch zweitstärkste Kraft geworden, ja?
Nein.
Ja, doch. Doch.
Mach mir keine Angst jetzt.
Das ist so total untergegangen, ja, oder das, was die Esken da, beziehungsweise der Klingbeil, ja, da in Anwesenheit von der Weigel zu der Nazi zu sagen, ja, also ich finde es eine Frechheit, ja.
Ja.
Also da haben sie ja gebracht, da sind ja schon Anzeigen raus, ja, weil so geht's gar nicht.
Ja, und das hat mich sehr erschüttert, weil es ja die SPD war, die damals, wo die Nazis regiert haben, damals vor 100 Jahren oder wann das war, da war ja die SPD auch schon da als Partei und hat mit denen kollaboriert, sag ich jetzt mal. Ja?
Ja, genau.
Da hört man zwar nicht viel drüber, aber ich meine, Parteien arbeiten ja immer zusammen und ich habe noch nie gehört, dass damals, 1900 irgendwas, die SPD eine Brandmauer gegen die Nazis, gegen die nationalsozialistische Arbeiterpartei da errichtet hat. Da gab's keine Brandmauern. Also haben die wahrscheinlich schon im Parlament gekuschelt und irgendwie gemeinsam irgendwas, keine Ahnung, marschiert oder sowas.
Ja, da hättest du mal gestern, die gehen ja so weit, ja, zu sagen, da hättest du die Esken zum Beispiel gestern Abend bei Lanz
sehen sollen. Eins nach dem anderen, jetzt mal. Wir waren jetzt gerade bei der Europawahl, hat der Michael angesprochen und wir bleiben jetzt mal dabei. Okay. Also mich hat wirklich überrascht und wahrscheinlich alle wahrscheinlich, dass die AfD auf fast 16% gekommen ist. Die Umfragen haben sie ja so bei 13% gesehen.
Das hätte ich sogar letzte Woche prognostiziert bei 16%.
Ja, ich nicht, weil die Umfragen was anderes gesagt haben, aber die Umfragen sehen die AfD ja immer in der Regel ein bisschen zu schwach, aber offensichtlich gab es da noch einen kleinen Rechtsruck an der Wahlurne und da waren ja alle überrascht, die AfD war überrascht, die Medien waren überrascht, die Ampel war überrascht, ich war überrascht und ist ja eine positive Sache gewesen. Ne? Also plötzlich hieß es, AfD ist der große Wahlgewinner und damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe gar keine Schnittchen gemacht, gar kein Schwein auf den Grill geschmissen, gar nichts vorbereitet. Schalt die Nachrichten ein und sehe, boah, was, AfD ist der große Wahlgewinner, kam ganz unverhofft.
Ja, und ich war ja bei der Wahlparty, die AfD, und circa 100 Meter entfernt konnte man sehen, die Party der SPD.
Ja.
Da war überhaupt nichts los.
War nichts los, ne?
Der hat hier doch nichts zu feiern. Also.
Hat nichts zu feiern. Ja, das war...
Vor allen Dingen haben die Grünen doch die Gesichter hätte sehen sollen.
Naja, gut, trotzdem, die Grünen haben immer noch gut abgeschnitten. Die waren schon mal weiter unten. Die waren ja bei der vorletzten Bundestagswahl irgendwie bei 9%.
Die können auch noch weiter runtergehen. Ja.
Also, das hat mich überrascht, aber ist natürlich positiv. Und deshalb habe ich als Themenkomplex für die heutige Sendung mir hier als Überschrift geschrieben, AfD-Wende. Nachdem wir ja jetzt in der letzten Sendung immer von der AfD-Krise gesprochen haben, ist die Frage sozusagen, ob eine Wende jetzt eingetreten ist. Ja, dass die Talsohle mit 13% durchschritten ist und jetzt doch plötzlich wieder stramm bergauf geht, weil ja bei der EU-Wahl auch rausgekommen ist, dass viele von den jungen, geschlüpften Kindern plötzlich auch AfD wählen. Also mich hat's geschockt, muss ich sagen. Nicht mehr die Grünen, sondern sie wählen CDU, AfD und ich glaube sogar auch noch ein bisschen FDP. Also rechtsradikal. Vollkommen, die Jugend ist rechtsradikal.
Ja. Das ist doch, Alex, das ist doch denen ihr gutes Recht.
Rechts, mein, ihr gutes Recht.
Recht meine ich jetzt, ja. Das, da macht sich doch jeder seine eigenen Gedanken, ja.
Und da gab's ja diese Studie vor einigen Monaten, falls ihr euch erinnern könnt, wo es auch schon hieß, ja, es würden also jetzt immer mehr Jugendliche die AfD wählen und die wäre dort sehr beliebt. Und dann kam ja dann gleich irgendein anderer, der gesagt hat, die Studie wäre falsch. Jetzt hat sich die Studie sozusagen irgendwie so bestätigt, ja. Ist ja natürlich eine interessante Trendwende, über die man sich freuen kann. Ja, und dann das Zweite, Ostdeutschland ist nationalsozialistisch jetzt geworden. Ja? Alles blau. Die Farbe ist natürlich falsch, muss braun sein, aber das ist halt, kann man am Fernseher, könnt ihr mit so einem Edding, könnt ihr da drüber malen, wenn euch das zu blau ist, ja?
Ja.
Aber
es ist tatsächlich so, dass in allen 5 Bundesländern im Osten die AfD die stärkste Partei war. Das ist
wirklich ein Hammer. Ich glaube in Thüringen sogar mit 37%, ja, das...
Wie viel das war, im einen weiß ich gar nicht, aber...
Das ist Wahnsinn!
Tatsächlich in allen ostdeutschen Ländern, abgesehen von Berlin... die stärkste Kraft gewesen.
Ja.
Übrigens, Peter, ich muss dich korrigieren, die AfD ist in Hessen nicht zweitstärkste Kraft, die drittstärkste Kraft. Die SPD war noch vor der AfD in Hessen.
Ja.
Die SPD hat in Hessen
16%
gehabt und die AfD war 14%.
Gut, okay.
Aber das sind jetzt nur Marginalien. Aber es ist schon sehr bezeichnend, weil jetzt ist die Wahlen, die jetzt im September anstehen, da denke ich, da muss ich jetzt die Ampel und auch die CDU wirklich eine ganze Menge einfallen lassen, um da eine Trendwende hinzukriegen.
Ja.
Weil das sieht wirklich, Stand jetzt, nach dem richtigen Erdrutschsieg von der AfD in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg aus. Weil ich glaube nicht, dass die bis September tatsächlich die anderen das Ruder nochmal rumgerissen bekommen. Weil
nee, das glaube ich auch nicht.
Die Ampelparteien ja auch gesagt haben, ja, wir ändern nichts, wir machen nichts anderes. Wenn die natürlich weitermachen wie bisher, dann wird denen das Ding noch viel mehr um die Ohren fliegen. Aber die Folge wird ja sein, dass wir dann keine Mehrheiten dann in den Parlamenten haben, keine regierungsfähigen Mehrheiten, weil die AfD, auch wenn sie stärkste Fraktion sein sollte, die werden keinen Partner finden. Dann muss die CDU über den eigenen Schatten springen und dann mit der BSW, mit den Linken, mit wem auch immer zusammenarbeiten. Um eine Regierung
das wird ja nicht passieren, denke ich mal.
Ich muss mal kurz unterbrechen, wir haben noch einen Anrufer. Hallo, wer ist in der Leitung?
Ja, schönen guten Abend, Herr Guido.
Der Guido ist dran. Guido, schaust du auch nicht diesen Nationalsport, diesen völkischen?
Nee, ich bin ja noch am Arbeiten.
Ach so, Leute, das ist natürlich hier ein Nettosteuerzahler, der extra für euch schuftet, während ihr euch entweder hier das Bier vom Fernsehen in die Kinder pickt oder hier diesen seriösen Sender hört.
Na, ich habe ja Feierabend, ich kann ja wohl jetzt mal ein Bier trinken.
Ja, aber der Guido arbeitet noch für dich.
Ja, und telefoniert aber neben mir, dann scheint er mit der Arbeit nicht so weit. Ja,
das heißt, er ist multitaskingfähig, der arbeitet hart und kümmert sich um Deutschland.
Vorbildlich.
Vorbildlich, so ist es nämlich. Ja, Guido, guten Abend, hallo.
Ja, guten Abend. Also ich möchte noch einen Nachtrag zur Europawahl machen. Und zwar bin ich ja in der letzten Sendung sehr gescholten worden für die Aussage, dass ich überhaupt nicht weiß, ob ich der AfD diesmal meine Stimme gebe, beziehungsweise ob ich überhaupt an der Wahl teilnehme, wenn du dich erinnern kannst.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe das nächtelang schweißgebadet und im Bett gelegen deswegen.
Also letztendlich hat dieser im Raum stehende Verdacht nicht dazu geführt, dass ich der AfD meine Stimme vorenthalten habe. Also ich habe an den Wahlen teilgenommen und habe für die Europawahl dann auch die AfD gewählt.
So, und damit wissen wir auch schon, wieso die AfD auf 16% gekommen ist. Der Guido hat doch die AfD gewählt. Danke, Guido. Ja. Der Verfassungsschutz meldet sich morgen bei dir.
Ja, naja. Wir haben ja freies Wahlrecht. Aber interessant ist ja, wir hatten ja auch nicht nur die Europawahl, wir hatten auch Kommunal- und Stadtratswahlen. Zu einigen durfte die AfD hier im Saarland gar nicht antreten. Da war es aber selber schuld, weil die sich untereinander mehr zerfleischen als irgendwas. Da gab es auf einmal zwei AfD-Fraktionen, die alle einen Wahlantrag eingebracht haben. Und die durften dann irgendwann in bestimmten Stadtgremien durften die nicht gewählt werden. Aber was man so hört, Kommunalwahl und so, auch da hat die AfD unheimlich zugelegt. Also die hatte vorher 61 Sitze im Saarland und jetzt hat sie über 160.
Oh mein, was, 160?
160, ja.
Von 60 auf 160?
Ja.
Und da gab es keinen ARD-Brennpunkt und keine Trauerminute in der Tagesschau?
Nee, das ist ja nur großes Gejammer in der lokalen Tagesschau.
Das ist ja fast eine Verdreifachung. Ich wusste nicht, dass das Saarland so braun ist. Das geben wir jetzt an Frankreich zurück.
Das Saarland hat übrigens europawahltechnisch die meisten Stimmen für die AfD vom ganzen Bundesgebiet eingefahren.
Ja.
Also ich glaube 15,8%.
Boah, das Saarland, Leute. Gott, da müssen wir uns was überlegen.
War mal sehr links geprägt.
Ob man das an den Putin vielleicht abgeben könnte oder sowas. Ja. Mein Gott. Aber interessant ist das trotzdem mit Thüringen. Also ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber da sollen ja irgendwie 37% die AfD gewählt haben. Zur Erinnerung, im letzten November war die AfD dort noch bei den Prognosen für die Landtagswahl allerdings bei 34%. Dann ging die ganze Sache los mit dem Geheimtreffen in Potsdam. Im Mitte Januar waren sie dann schon runtergefallen auf 31% und danach, glaube ich, sogar noch mal weiter auf 29-30%. Und jetzt plötzlich diese 37%.
Nee, Alex, ich muss dich korrigieren. Ich habe es gerade aufgerufen. In Thüringen war die AfD bei 30,7.
Ah, okay, dann habe ich da irgendwas Falsches gelesen. Also irgendwo das stand aber, dass...
Das ist trotzdem mit deutlichem Abstand vor der CDU. Das sind über 7% vor der CDU. Das ist doppelt so viel wie Bündnis Sarah Wagenknecht. Und die Linken, die ja in Thüringen regieren, die sind ja nur noch bei ganz schwachen 5,7% in Thüringen. Also das ist ein Desaster, ja.
Ja, und es gab ja Wahlkreise, wo die AfD sogar über 50% war. Habe ich gelesen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt wenigstens stimmt. Und Wahnsinn. Also die Leute lassen sich da nicht beeindrucken von dem Mist in den Medien. Und was soll man auch großartig machen, ne? Also es haben ja trotzdem wieder ein paar mehr die CDU gewählt, aber ist also eine positive Wendung, könnte man vielleicht mal sagen, aus dem Tal des Abschwungs der AfD. Und interessant fand ich auch in den diese Wähleranalyse, wer wohin gelaufen ist. Das sieht man ja gleich bei der ARD, wird das immer sehr schön gezeigt. Und dass ja, glaube ich, 85% oder 85% der AfD-Wähler, also ich glaube 85 sogar, denen ist völlig egal, ob die AfD als rechtsradikal eingestuft wird. Die haben gesagt, Hauptsache die richtigen Themen, und nur 5% der AfD-Wähler halten die AfD wirklich für rechtsextrem, also so gut wie keiner. Und das ist auch unfassbar krass, weil das zeigt, dass die Leute, die jetzt die AfD wählen, die kann man mit diesem, ja, das sind Nazis und das ist Nazi-Partei, Goebbels, blub, die kann man damit überhaupt nicht beeindrucken. Also
darf ich da ganz kurz vorhin? Ja, das ist auch richtig so, Alex.
Ja. Und Jugend kommt auch noch hinzu, ja, die lässt sich davon anscheinend auch nochmal beeindrucken. Das heißt, dieses ganze Nazi-Geschwafel ist eigentlich jetzt wirklich sinnlos. Guido, bitte.
Ja, das liegt einfach daran, dass die Ampelparteien keine Themenpolitik gemacht hat. Die Ampelpartei hat ihren ganzen Wahlkampf drauf ausgelegt, gegen Kampf, also für den Kampf gegen rechts. Ja? Und das interessiert die Leute nicht. Die Leute wollen zu den dringenden Problemen, wollen die Lösungsvorschläge hören. Und die kommen ja von der Ampel nicht, außer irgendwelche ideologischen Bevormundungen. Und wenn du sagst, die Jugend, ja, also meine Tochter, die dürfte jetzt auch wählen, ja, die ist jetzt 16 geworden. Und gerade in den Schulen wird alles dafür getan, diese Wahlentscheidungen der Kinder und Jugendlichen massiv zu beeinflussen. Also meine Tochter hat mir erzählt, sie haben ja, weil sie jetzt wählen durften, in der Schule auch in verschiedenen Fächern dieses Wahlthema erörtert. Und von einigen Kräften des Lehrkörpers wurde also massiv Einfluss genommen, teils durch die Blume, aber teils mit ganz klaren Worten: Natürlich dürft ihr alles wählen, außer die AfD. Und das in den Schulen, das muss man sich mal überlegen. Meine erste Intuition war, ich schreibe mal einen Brief an die Rektorin und ans saarländische Kultusministerium. Allerdings muss ich sagen, das habe ich verworfen, weil da war ich dann doch zu feig zu. Allerdings unter dem Gesichtspunkt, dass ich dann Repressalien gegen die Tochter befürchten muss.
Ja, das wäre nicht schön.
Ja, und deswegen habe ich es gelassen. Ja, also normalerweise müsste sie da ans Kultusministerium gehen. Das kann nicht Aufgabe der Schule sein, Entscheidungen in dieser Art und Weise zu beeinflussen.
Ja, es ist ja so, es war nach der Wahl ja dann auch wieder die Diskussion, warum ist die AfD so stark? Und dann hieß es ja, okay, das liegt wieder an den TikTok und die sind da so toll und bla bla bla. Jetzt hat ja die Bundesregierung, will ja jetzt irgendwie auch nochmal ein paar Millionen für Social Media ausgeben, in der Hoffnung, dass es dann nimmer so interessant angeschaut wird. Aber es geht natürlich bei den TikTok-Leuten, die schauen ja auch auf den Inhalt. Da nützt es nichts, wenn der Kanzler zeigt, welches Butterbrot er in seiner komischen Aktentasche hat. Oder wenn irgendein komisches grünes Geschwafel kommt. Die Leute wollen, dass die Probleme angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, das, worauf sich die AfD sogar noch mehr konzentrieren muss. Und jetzt in 3 Monaten sind die nächsten Wahlen. Das wird echt noch spannend werden, weil ja jetzt die Flüchtlingswelle wieder kommt und das Thema Migration, Flüchtlinge wird noch wahrscheinlich jetzt in den nächsten 3 Monaten noch höher kochen bis zur
den Landtagswahlen. Das wird aber nichts daran ändern, dass die SPD, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Ampel noch bis nächstes Jahr durchmacht.
Ja, das ist klar, das wird da nichts verhindern. Aber man darf nicht vergessen, ich glaube, jeder, der mal einmal AfD gewählt hat, selbst wenn es aus Protest ist, hat die Scheu, AfD zu wählen, verloren. Und das wird jetzt immer stärker sichtbar, auch weil dieses Gequatsche mit diesem Nazi-Gequatsche ja immer blödsinniger wird und einfach auch gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, eigentlich steht die Ampel ziemlich blank da, weil argumentativ sind die schon lange auf diese Untermenschen-Rhetorik abgestiegen. Mhm. Also sind Abgehängte und bla bla bla.
Ja, Niedriglohnverdiener und so weiter, also haben sie ganz, ja gebracht.
Ganz kurz, also ich glaube, die Schlagzahl in dieser Polemik der Ampelregierung wird sich sogar noch erhöhen jetzt. Ja,
ach, weil, das hört sich auch.
Weil richtige Themen haben sie keine, also müssen sie da die Schlagzahl noch mal erhöhen, damit sie wenigstens irgendwas noch vorweisen können.
Guido, noch eine kleine Ergänzung. Die haben Themen haben sie eigentlich genug, aber die haben keine Lösung für die Themen. Und deswegen vermeiden sie diese Sachen auch. Und das ist das, was der Wähler dann am Ende auch quittiert. Der sagt dann, okay, nur ansprechen alleine reicht nicht. Ich möchte auch mal eine Lösung haben. Ich möchte Vorschläge haben. Ich will mal einen Fahrplan haben. Was habt ihr jetzt eigentlich vor? Und das bleibt halt aus. Was das Allerschlimmste war, aus meiner Sicht, dass man danach praktisch die Wähler beschimpft hat. Also wenn man sich den Kühnert anhört, die Esken anhört, den Klingbeil anhört, das ist, man muss sich mal an die eigene Nase greifen, was haben wir denn jetzt alles falsch gemacht, dass uns reihenweise die Wähler davonläufen. Stattdessen werden alle anderen Wähler werden beschimpft. Ja, die sind ungebildet, die sind abgehängt, die sind so blöd. In den Worten,
ja, genau,
gesagt, aber so sinngemäß, was der Kühnert so von sich gibt. Da denke ich, gerade der lässt sowas vom Stapel. Das darf nicht wahr sein. Und so kriegt die SPD niemals Leute zurück. Niemals. Im Gegenteil, die werden dann noch weiter in Scharen davonlaufen. Und das wird,
ja, aber was
die Wahlen im Osten, das wird insbesondere für die SPD ein Desaster werden. Ich befürchte sogar, dass sie in ein oder zwei Landtagen komplett rausliegen, unter 5% landen.
Ja, was hat denn die Ampel konstruktiv zur Lösung der Probleme im Gesetzesvorhaben umgemünzt? Gar nichts.
Ja doch.
Die haben ihr Cannabisgesetz verabschiedet, ihr selbst.
Aber das interessiert keinen.
Das interessiert halt keinen, ja.
Ja.
Aber damit so beiräuchern die sich halt, ja, weil das so toll und vogue ist. Aber das interessiert die Leute nicht, die jeden Tag auf die Arbeit fahren, buckeln müssen und sehen, wie ihre Steuergelder verschwendet werden. Das interessiert die doch gar nicht.
Ja, das stimmt. Da kann man ja nur froh sein, dass die so dumm sind. Steffen?
Ja, eigentlich sind die Parteien ja verantwortlich für die ganzen Probleme, die es jetzt gibt.
Ja.
Da kann man nur keine Lösung von denen erwarten. Also.
Naja, erwarten kann man sie schon, aber
Noch einen Satz kurz, dann muss ich mich auch gleich wieder verabschieden. Wie dumm die sind, hast du zum Beispiel gesehen, wie sie im Bundestag das diesen Polizisten verhöhnt haben, der in Mannheim da ums Leben gekommen ist. Ja. Und was die allergrößte Verhöhnung meiner Meinung nach war, ist, dass sie in Mannheim an der Gedenkfeier auf einmal diesen Imam von der DITIB da auftreten lassen und da sein Singsang abhalten. Also als Angehöriger wäre ich dort, glaube ich, ausgeflippt.
Ja, und richtig, ja. Ja, Guido, dann verabschiede ich dich gleich.
Alles klar.
Ne? Alles klar.
Bis nächstes Mal mit mehr Zeit.
Jawohl, tschüss.
Schöne Diskussion.
Schönen Abend noch, Guido. Ja.
Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. So, also nachdem dieses böse Wort jetzt gerade schon gefallen ist, Saskia Esken, die schöne Frau von der SPD.
Oh, ich habe die bei Lanz gesehen, das ist ja eine Katastrophe.
Da wollte ich jetzt mal kurz drauf kommen, ja, der Peter wollte es auch vorhin schon ansprechen.
Ja.
Also das war ja ein Auftritt. Michael, erzähl mal, wie hat er dir gefallen?
Also das ist gefallen, das Wort gefallen verbietet sich hier. Das ist, ich bin empört, ja.
Also, wie hat er gefallen, muss ich sagen.
Ja, also die ist realitätsfern, die ist nicht mehr auf diesem Planeten unterwegs. Die hat diese Atmosphäre schon längst verlassen. Die ist im Vakuum, ja. Genau. Ja. Das ist alles Elfenbeinturmgeschwätz. Die hat es immer noch nicht verstanden. Also das sind Phrasen aneinandergereiht, keine einzige Lösung für irgendein Problem. Sie ist, nein, im Gegenteil, es wird verneint, weil der Lanz hat ja auch gesagt, dass der Scholz ja eben mit sich selbst Werbung gemacht hat. Und da wird dann jede Verantwortung dafür zurückgewiesen. Und dann wird wieder gesagt, das sind die Nazis, die immer stärker werden. Aber der andere Journalist, der daneben saß, hat ja auch richtigerweise gesagt, sie legen einfach für die akuten Probleme keine einzige Lösung vor. Sie bieten nichts.
Ja,
sie bieten gar nichts. Und das ich weiß nicht, wie man so beratungsresistent sein kann. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich wäre am liebsten in den Fernseher reingesprungen und hätte auf die, naja, eingepult darf man ja nicht sagen, aber ich hätte Not am liebsten von der Krete gelassen.
Ja, also ich hab's genossen. Ich muss sagen, es war ein großartiger Auftritt. Ich kann das nur jedem empfehlen, sich anzuschauen. Das war SPD pur vom Feinsten. Wahnsinn. Und wahrscheinlich hat die SPD während der Sendung noch um die 50 bis 100.000 Wähler verloren. Aber Esken war natürlich, also Top-Frisur natürlich, ja, rhetorisch voll geil vorbereitet. Der Lanz hat ja wirklich kurzzeitig gedacht, er hat irgendwas mit seinem Hörgerät, er hört nicht richtig, er ist im falschen Film. Ja, aber die Esken hat auch eisern durchdiskutiert. Also es war ja immer so, sie hat immer gesagt, sie möchte nicht unterbrochen werden. Und wenn andere gesprochen haben, hat sie aber unterbrochen. Und das Tolle war, wenn Lanz nachgehakt hat, weil sie sozusagen auf die Fragen nicht geantwortet hat, hat die Esken ihr Programm abgespult ist, so ähnlich wie es die Ricarda Lang ja auch macht, aber noch knallharter, also mit ihrer Stahlhelmfrisur sozusagen, hat sie dann einfach weitergeredet, ja. Sie hat dann kurz innegehalten und den abgebrochenen Satz dann wiederholt, ja. Also rhetorisch allerfeinstes Maschinengewehrfeuer und war natürlich unsympathisch bis zum geht nicht mehr, auch völlig uneinsichtig. Der Lanz hat sie ja mehrfach gefragt, ob sie denn jetzt da, was sie für Konsequenzen draus ziehen, ob denn nicht da der Kanzler zurückziehen und bla 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 und ja und alles natürlich, nein, wir sind nicht schuld und auf kritische Fragen, wie sie da auch schon geguckt hat, hat man schon gemerkt, ja, das ist eine potenzielle Messerattentäterin, sage ich jetzt mal.
Ich bin nicht mal sicher, ob die Fragen verstanden hat, die ihr gestellt worden sind.
Ja,
ich muss es jetzt mal so krass sagen. Ich glaube, die Frau ist intellektuell nicht in der Lage, diese Probleme überhaupt zu folgen,
die
Fragen sich zu stellen, die ihr gestellt werden.
Nein. Ich denke schon, dass sie intellektuell sehr, sehr gut ist, weil sie ja das rhetorisch alles weggebügelt hat, aber natürlich nichts zugegeben. Und man hat euch auch gemerkt, es sind auch schon so eintrainierte Phrasen, ja. Also, es war wirklich so, hat der Lanz kurz unterbrochen, hat die das Tape zurückgespult und es dann wieder auf Play gedrückt und dann ging die ganze Scheiße weiter los. Und das war natürlich ein unfassbar unsympathischer Auftritt. Also, da muss ja in der Partei auch jemand zu ihr sagen, pass mal auf, die Alte können wir dann immer hinlassen. Die hat ja wirklich, die beste Werbesendung für die AfD beim Lanz seit Langem. Ja, also jeder normal denkende Wähler, der sagt, es muss hier in Deutschland sich was ändern und der hat die Esken gesehen, der weiß, SPD wähle ich jetzt nicht mehr. Ja, insofern fand ich den Auftritt eben wirklich großartig. Natürlich kann man sich drüber aufregen, Michael, ich verstehe das schon, ja. Aber er war natürlich wunderbar. Und am meisten wird sie natürlich die Esken über den Auftritt ärgern, weil sie wird wahrscheinlich von ihren Parteigenossen ja darauf angesprochen werden und gesagt, Esken Baby, was war denn da los, Mensch?
Ja, eben nicht, weil der Klingbeil und der Kühnert geben ja genauso viel Dünnpfiff von sich.
Ja, das mag schon sein, aber es gibt ja noch andere in der SPD, Hunderttausende. Und ich meine, Klingbeil und das Kühnert-Babychen, das sind ja jetzt wirklich nicht die Aushängeschilder, das ist ja die Resterampe der SPD.
Das sind Vorsitzende und Generalsekretär.
Aber die haben halt auch nichts Besseres. Ja, ich kann das ja alles verstehen, es ist alles schwierig bei denen. Aber Esken, wirklich, ich bin Fan geworden bei der Sendung. Ich sag's ganz offen, top gestylt, rhetorisch, sattelfest. Ja, man kann fast sagen schon, Nazi-ähnliche Sprach, sie lässt sich einfach nicht sagen. Sie schießt ihr Feuer ab und es ist einfach, Lanz war am Verzweifeln. Und die anderen Journalisten haben es ja fast schon gar nicht sagen trauen. Der Lanz musste immer mal den anderen Journalisten ansprechen. Der hat dann auch was kurz gesagt. Und dann kommt ja auch noch die Körpersprache von Esken dazu. Das war ja auch ein Genuss für mich. Ja, diese Esken da zu sehen, wie sie angewidert wegschaut von den Leuten, die mit ihr reden, wie sie so leicht den Kopf schüttelt und in ihrer ganzen Körpersprache sagt, das, was jetzt hier kommt, da schalte ich auf Durchzug und lege schon mal die nächste Bandkassette ein, um gleich wieder was abzuspulen. Also deshalb großartig, also besser hätte man es sich nicht wünschen können als Nicht-SPD-Wähler.
Ja, aber es gibt ja noch eine Handvoll SPD-Wähler, die müssen sich doch mit Entsetzen abwenden.
Also, ja, eben, es war unbezahlbar. Ja. Also es ist, wer das gesehen hat als SPD-Wähler und der am Zweifeln ist, ja, der ist bedient und der wird sich jetzt überlegen, was macht er? Geht er zu Sarah Wagenknecht? Das ist ja, die hat ja auch sehr viele Wähler von der SPD gezogen. Ja, sie hat ja gezogen bei allen Parteien. Gar nicht so stark wie ursprünglich gedacht bei der AfD. AfD war, glaube ich, auch dabei, aber die anderen, die Wagenknecht hat von allen kräftig gezogen. Insbesondere von den Linken natürlich und von der SPD. Und das ist Werbung gewesen für die anderen Parteien. Und natürlich in erster Linie war es Werbung für die Nicht-Ampelparteien, also es war ein Werbeauftritt für CDU und für AfD, ja, und diese Ignoranz, die an den Tag gelegt hat, Das hat ja den Lanz auch zur Verzweiflung gebracht, dass sie wirklich keine Fehler sieht und dass alles richtig gemacht worden ist. Und vor allen Dingen ja auch, dass es alles so weiterlaufen soll. Ja, wir sind ja, wir müssen das jetzt ja weitermachen, hat sie gesagt. Und
Ja, genau. Da
können wir jetzt nichts ändern und das war ja alles so erfolgreich bis jetzt. Also es ist unbezahlbar. Also ich meine, wäre das jetzt ein AfD-Politiker gewesen, würden wir uns jetzt das Maul zerreißen, wie schlimm er wie stark er die AfD geschädigt hat. Jetzt war es Gott sei Dank die Esken. Und deshalb hoffe ich auch, Leute, betet mit mir zusammen heute Abend, wenn es ins Bett geht, dass uns die Esken als SPD-Parteivorsitzende noch lange, lange erhalten bleibt. Nicht, dass die irgendwie mal zurücktritt oder der Herrgott sie zu sich holt, sondern die muss noch lange dort bei der SPD wirken, weil sie wirkt wunderbar. Also sie ist wirklich Gold wert. Ja, eine Frau mit einer fantastisch tollen, sympathischen Ausstrahlung, einer Rhetorik und mit einem Bildungsniveau sondersgleichen.
Alex, jetzt übertreib's mal nicht.
Es war fast noch untertrieben. Also sie ist wirklich,
das ist hier selbst wenn in Thüringen und dann wie war das noch, Sachsen, ne, am 1. September, ne? Danach wird sich auch nichts ändern.
Natürlich ändert sich da eine Menge, hat sich doch jetzt schon wieder eine Menge geändert.
Tja, jedenfalls können.
Ich meine, ich muss auch mit dazu sagen, ich halte das auch für gefährlich, ja, weil der Merz, ja, der hat sich ja so hingestellt, dass die CDU der große Gewinner bei der Europawahl ist, ja. Gut, ne? Also also hier im Westen waren ja auch etliche Leute mit dabei, die AfD gewählt haben und so weiter, ja. Aber mit Neuwahlen, ich meine, die Ampel muss weg, ja, die haben ja in bei Info oder Insa war das, glaube ich, gewesen, ja, 23% würden Scholz als Kanzler wählen und 20% Merz, ja, also sind beide scheiße auf,
ja.
Entschuldigung.
Ist doch auch wunderbar, dass der Merz da kein Sympathieträger ist, ja?
Ja.
Er hat ja auch natürlich nicht so eine schöne Frisur wie die Frau Esken, also die Frau Esken wäre, ja, nein, auf. Also der hat ja eine Scholz-Frisur, der Merz, ja, und deshalb bin ich dafür, also seit dieser Lanz-Sendung bin ich großer Esken-Fan. Ich muss mir das echt überlegen, ob ich mir da irgendwie was ins Wohnzimmer hänge, so ein 2x2 Meter, vielleicht so ein SPD-Plakat, aber die Esken ist ja auf den SPD-Plakaten nicht drauf, das ist ja das Problem. Aber
du musst die Deutschland-Fahne aufhängen.
Die Frage war ja auch vom Lanz, ob eine personelle Veränderung stattfinden soll, und da hat sie ja Nein gesagt. Und deshalb wäre es gut, wenn die Esken neue Kanzlerin werden würde. Ja, also eine starke Frau wie die Merkel damals, jetzt als Kanzlerin die Esken. Ich würde das bevorzugen, muss ich sagen. Steffen, du wolltest auch was sagen.
Ja, ich wollte noch mal kurz anmerken, bevor ich gehe, dass Ricarda Lang und Annalena Baerbock mit Saskia Esken misshalten können, intellektuell und rhetorisch sowieso.
Ja. Also die Ricarda Lang hat so eine ähnliche Art, beim Lanz aufzutreten. Und wer war der andere oder die andere Person?
Baerbock.
Ah ja, die kommt natürlich noch ein bisschen netter, glaube ich, rüber. Aber es ist halt so eine gewisse Sturheit da. Ich finde es gut. Also das war wirklich ein großartiger Auftritt, hat, glaube ich, sehr geholfen. Ich hoffe, die Esken darf noch ganz oft zum Lanz kommen. Das ist wirklich, und ich erinnere mich noch, wir hatten ja vor etlichen Monaten, 4-5 Monaten schon mal über die Esken beim Lanz gesprochen, und auch da war das ja schon ein legendärer Auftritt, aber sie wird mit jedem Lanzbesuch besser, sie ist wirklich Comedy Gold und beste SPD-Werbung ever. Also Gerne, ja, nächste Woche nochmal.
Viel besser verkaufen sich Kühnert oder Klingbeil ja auch nicht, wenn sie da sitzen. Ich meine,
naja, die verkaufen sich schon ein bisschen besser als die Esken.
Das sind aber auch keine Leute, die in der Lage sind, die SPD mal voranzubringen. Ich bin meilenweit davon entfernt zu sagen, ja, die SPD muss jetzt mal vorankommen. Aber es ist halt, die SPD hat halt doch eine große Tradition und die hatte auch mal früher sehr starke Politiker gehabt. Und wenn du jetzt siehst, was die jetzt an politischem Personal zur Verfügung haben, und das ist die Kanzlerpartei, da überfällt einen das Grauen. Das ist entsetzlich. Das ist Blamage. Ist immer noch
unter. Nein, ich find's wunderbar. Ich find's wunderbar.
Also gut, dann tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Steffen, tschüss. Ja, ich finde es wunderbar, wenn die sich so verhalten in Talkshows. Das ist ja fantastisch. Das ist fast schon. Könnte man fast schon.
Mir persönlich ist das egal, wie die sich verkaufen, aber es ist die Regierungspartei, es ist die Kanzlerpartei, es ist nach der Bundestagswahl war es die von den Ampelparteien die stärkste Partei und es kommt nichts, gar nichts.
Ja, also ich finde es großartig, toll.
Ja, wenn wir uns das leisten können, dass wir weiter Stillstand haben oder
ja, diese zwei Jahre
sind doch jetzt schon am Ende. Cannabis-Gesetze verabschieden, statt uns um die Probleme zu kümmern, die Leute jeden Tag beschäftigen. Ja, wunderbar. Noch weiter Absturz können wir gar nicht fahren.
Also, da müssen wir halt durch.
Das ist Sturzflug.
Das sind ja auch viele AfD-Wähler schuld, weil die bei der letzten Wahl ja nicht die AfD wählen wollten, sondern haben gesagt, nein, die AfD, ich erinnere mich da noch genau dran, wie hier das viele Anrufer gesagt haben, diesmal wähle ich nicht die AfD, ich wähle die Basis, weil die AfD ja im Bundestag nichts erreicht hat und nichts geleistet hat. Das könnt ihr euch in den Sendungen gerne nochmal anhören. Und deshalb ist die AfD bei der letzten Bundestagswahl nicht mehr stärkste Oppositionspartei geworden.
Alex, ist der Sonnenborn nicht von der Basis oder von was für einer Partei ist der eigentlich?
Von der Partei.
Die Partei.
Die Partei. Ja,
das, ne? Partei. Oder
die Satirepartei.
Oder muss man das gendern? Okay. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich nicht
aus. Aber der legt immer einen Finger in die Wunde, sage ich jetzt mal. Den mag ich, den Kerl.
Dann musst du ihn halt auch wählen. Also jetzt muss man dazu sagen, eine weitere tolle Geschichte ist ja jetzt bei der AfD die Sache mit dem Parteitag da in Essen. Ja, da wollte man ja den Mietvertrag, der wirklich schon seit 1,5 Jahren besteht, kündigen. Also ist ja der absolute totale Hammer. Mit der Begründung irgendwie, dass man irgendwie nicht ausschließen könnte, dass dort Straftaten dann passieren. Und Gott sei Dank hat ja jetzt heute ein erstes Gericht in der ersten Instanz entschieden, dass die Halle an die AfD vermietet werden muss. Es gibt zwar noch irgendwie Rechtsmittel, ich glaube in 14 Tagen ist schon dieser Parteitag. Wahrscheinlich geht die Stadt wahrscheinlich noch, ums Gesicht zu wahren, in die nächste Instanz, aber ich denke, die wird ähnlich urteilen. Und finde ich auch ein Sieg, der jetzt für die AfD wieder zu Buche geschlagen hat, dass sie die Halle bekommen. Finde ich auch großartig. Und dann gab es diese Woche ja dann auch noch die Entscheidung von der AfD, den Maximilian Krah aus dem AfD-Bundesvorstand zu entfernen. Und da muss ich sagen, das ist auch eine Entscheidung, die ich wirklich sehr begrüßt habe, weil dadurch jetzt die AfD im Europaparlament koalitionsfähig wird und die Marine Le Pen wahrscheinlich dadurch ja ihre Abneigung gegen die AfD aufgeben wird. Und es war auch ein wichtiger Schritt, den die AfD gemacht hat. Für den Krah ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, der zieht ja trotzdem ins Europaparlament ein. Ob der dann Mitglied in dieser Fraktion ist oder als Einzelabgeordneter da drin ist für die AfD, wie sie das regeln wollen, weiß ich gar nicht so genau. Aber ist eine gute Entscheidung, weil dann nämlich ja die AfD wahrscheinlich dann in diese Gruppe, glaube ich, in die Fraktion ID heißt die ja, glaube ich, wieder mit aufgenommen wird. Und die hat ja auch eine Menge Sitze mitzubringen. Also auch eine gute Entscheidung von der AfD. Ja, hätte man sich sparen können natürlich, ja, der Maximilian Krah ist jetzt auch nicht die hellste Leuchte anscheinend, finde ich, aber trotzdem hat man diese Kuh jetzt vom Eis gebracht und ist auch eine positive Wendung.
Ja, aber das sind ja interne personelle Streitigkeiten, also...
Ja, aber immerhin gelöst, offenbar.
Ja, sicher, aber wenn die natürlich solche interne Streitigkeiten nach außen tragen, naja,
gut. Naja, das wurde ja von denen nach außen getragen.
Man sagt, okay, in dem Punkt unterscheiden sie auch nicht von allen anderen Parteien, dann geht es dann um personelle Aufstellungen und dann passt die eine Nase nicht und die andere Nase nicht. Also ja, das ist dann, das sind interne Streitigkeiten. Wenn sie das nötig haben, das in der Öffentlichkeit auszutragen.
Naja, also, muss man ja bekannt geben.
Vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders aus.
Muss ja bekannt geben, weil auf den Kras schaut die Presse ja sehr drauf, ne? Und wie die AfD reagiert und wenn der aus dem Bundesvorstand, wenn der da zurücktritt oder ausgeschlossen wird, dann ist es ja auch eine Meldung wert, weil er ja vorher in den Medien andauernd war. Das ist ganz klar, dass die das natürlich kommunizieren müssen. Ich bin auch froh, dass sie es kommunizieren, weil als AfD-Wähler will ich ja auch wissen, was dort in der Partei läuft. Also das hätte man nicht verheimlichen können und sollte man auch nicht verheimlichen. Aber ich bin halt froh, dass das jetzt erledigt ist und dass man da jetzt eine vernünftige Lösung gefunden hat und das Problem sozusagen kleiner geworden ist. Und für die AfD ist es sicherlich insgesamt positiv.
Ja, wie gesagt, wie das die Fraktion intern löst, das sollen sie machen, wie sie es für richtig halten. Der Bundesvorstand sollte sich dann als nächstes dann aber mit den Fragen auseinandersetzen, wie es jetzt in den Wahlkampf im Osten
und was Thüringen ist mit dem Diskom?
Moment, Peter, der Michael Wahl, redet jetzt gerade. Michael, nochmal, der Peter hat dazwischen geredet.
Ja, nee, der Bundesvorstand ist gut beraten, wenn die sich jetzt sagen, okay, wir haben jetzt diesen Teilerfolg eingefahren. Wir überlassen jetzt die personellen Diskussionen denjenigen, die dafür zuständig sind, für das Europaparlament, die Fraktionen etc. Und jetzt muss man sich muss man sich dann Gedanken machen, wie man jetzt Thüringen, Sachsen und Brandenburg angeht. Die haben eine große Chance, in allen drei Bundesländern stärkste Kraft zu werden. Was sie draus machen, das wird man dann sehen. Überwiegend, ich bleib dabei, die AfD hat jetzt nicht für alle Fragen die Lösung. Die sind ideale Abstauber, weil die Ampel halt nichts bringt und die CDU sich auch nur dagegen stellt. Also letzten Endes, die AfD wird auch von sehr vielen gewählt, weil die anderen keine, nicht wahlfähig mehr sind. Ja, Ampel sowieso nicht. Und es ist halt eine Chance, dass sie jetzt sich so aufstellen, dass sie auch politische Lösungen anbieten, an denen die anderen auch nicht vorbeikommen. Hm. Wie sehr denen das gelingt, wird man sehen.
Ja. Was ich auch toll fand die Woche, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei der News-Sendung Stimmt's, der Nachrichtentalk, war jetzt zum ersten Mal seit, glaube ich, 1,5 Jahren ein AfD-Politiker, eine AfD-Politikerin zu Gast, die Beatrix von Storch. Und das haben natürlich die Fans, die da unten drunter kommentieren, jetzt schon seit 1,5 Jahren, wann endlich mal ein AfD-Politiker kommt, gefeiert. Man weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert, bis der nächste kommt, aber sie war da, die Beatrix von Storch, und sie hat die Sendung auch sehr dominiert. Ja, es ging natürlich sehr viel in der Sendung um die AfD und den Europawahlkampf, aber muss sagen, war ein sehr, sehr starker Auftritt von der Frau Storch. Also Respekt, also ist auch eine echt top AfD-Politikerin und sie wurde natürlich auch gefragt, ja, wie das mit der Migration so laufen soll und sie ist ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen worden, aber das gehört ja dazu, obwohl das ja eigentlich Friendly Fire war, dort bei Stimmt, aber ein toller Auftritt dort. Habt ihr den zufällig gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Habt ihr nicht gesehen. Also den muss ich echt nochmal allen empfehlen, sei es jetzt egal, ob AfD wählen oder nicht.
Stimmt, ne?
Genau, am Montag war das, glaube ich, die Sendung.
Okay.
Genau. Ja. Sollte man auch den Kanal abonnieren? Also das sind immer gute Talksendungen. Es ist natürlich ein bisschen so, wie wenn ein Grüner oder Linker jetzt sich eine ARD-Talksendung anschaut, ist die natürlich auch sehr, sehr einseitig thematisch. Also das ist eher dann für uns jetzt ein Wohlfühl-Talk, aber es war halt jetzt wirklich toll. Die Beatrix von Storch hat da wirklich auch kritische Fragen beantwortet und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Also die hat wirklich, so müsste eigentlich ein AfD-Politiker-Auftritt in jeder Talkshow sein.
Und Alex, und beim Bistrom, ja, da haben sie doch, habe ich gelesen, bei denen haben sie doch jetzt eine Hausdurchsuchung gemacht, wo er wohnt. Ja, was ist denn eigentlich mit denen? Der ist doch, glaube ich, gewählt worden. Der ist doch auch jetzt im Europaparlament, oder nicht?
Genau, der ist auch im Europaparlament und bei ihm ist ja jetzt irgendwie auch das Verfahren erstmal wieder kurzfristig eingestellt, weil er ja durch die Wahl zum EU-Abgeordneten jetzt wieder Immunität genießt, bis die halt wieder aufgehoben wird.
Aha.
Aber was war jetzt genau deine Frage? Oder was, auf was willst du
da
hinaus?
Wollte ich nur mal, wusste ich jetzt nicht, ja, aber ja, gegen die von der Leyen, ja gut, ne, da bin ich mal gespannt, was...
Mit der von der Leyen hat es gar nichts zu tun.
Gegen die von der Leyen läuft doch auch eine Anzeige.
Ja, aber das ist was ganz anderes, das hat jetzt nichts mit dem Bistro zu tun.
Ja, gut, okay, ja,
ne. Ja, der Bistron ist...
Guter Hinweis mit von der Leyen, das würde ich vielleicht auch ganz gerne mal ansprechen.
Aber jetzt mal nicht von der AfD-Schande ablenken. Ich finde, AfD-Problematik auch aussprechen können.
Es ist ja so, die EVP, also wo die Christdemokraten ja drin sind, ist die stärkste Fraktion im Europaparlament. Ja. Und die stellen natürlich dann auch den Kommissionspräsidenten, in dem Fall wieder die von der Leyen.
Ja.
Die Frage ist, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, hat die von der Leyen eigentlich die Mehrheit jetzt im Europäischen Parlament, um wieder gewählt zu werden, oder reicht das nicht aus? Weil starke Verluste haben ja die Grünen gehabt, die Sozialdemokraten haben starke Verluste gehabt.
Ja, also soweit ich gehört habe, soll das knapp werden.
Ob die von der Leyen sich von den Rechtspopulisten oder von konservativen Reformern wählen lässt.
Also ich hatte gehört, dass es knapp werden soll, aber die suchen ja natürlich noch nach entsprechenden Mehrheiten. Aber zum Bistron zurück, also der konnte bisher die Vorwürfe ja auch nicht richtig widerlegen. Und ich vermute, dass an mehr sogar, glaube ich, an dem Bistron was dranhängen bleibt wird als an dem Maximilian Krah. Der Bistron kommt mir einfach mittlerweile auch irgendwie sehr unzuverlässig und unseriös vor bei so vielen Vorwürfen, die da sind. Und ich denke mal, der wird nicht zu halten sein. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich auch aus der AfD rausgeschmissen werden und damit verliert natürlich dann logischerweise die AfD, falls der Krah auch gehen sollte, natürlich dann zwei Leute im Europaparlament und wird dadurch natürlich auch in gewisser Weise geschwächt werden. Also diese ganze Bistron-Geschichte riecht für mich schon sehr, sehr verdächtig. Ja, und von solchen Leuten muss man sich dann halt trennen, aber der Mann, also wenn an der Sache was dran ist, dann hätte er natürlich sagen sollen, okay, alles klar, ich trete aus der AfD auf und Ende. Aber die klammern sich beide sicherlich, Krah und Bistron, an dieses EU-Parlament, an das Mandat jetzt, weil sie damit natürlich jetzt fünf Jahre abgesichert sind und ihre Kohle kriegen. Ne?
Genau, ich glaube, darum geht's vor allem.
Darum wird es wahrscheinlich gehen. Und vielleicht gibt's da auch einen Deal mit der AfD nach dem Motto, ihr werdet in den nächsten paar Monaten entsorgt werden, wenn sich das alles vielleicht auch noch deutlicher bewahrheitet. Aber ihr könnt dann wenigstens noch fünf Jahre abkassieren.
Und wenn das Ganze im Sand verläuft, Alex?
Ja, was meinst du mit im Sand?
Wir hatten uns hier schon mal darüber unterhalten, ja? Bei von der Leyen ist das ja ausgesetzt worden, also die Staatsanwaltschaft in Belgien oder so hat das ausgesetzt bis zum 6. Dezember, ja? Ich habe zumindest noch nichts gehört, dass beim Bistrom zum Beispiel, dass da schon die Immunität aufgehoben worden ist oder so, ja.
Ja, die wurde aufgehoben. Die wurde ja aufgehoben, weil wurde vorher schon aufgehoben, weil er war, glaube ich, Bundestagsabgeordneter ich weiß jetzt gar nicht genau, aber jetzt hat er wieder neue Immunität bekommen als EU-Abgeordneter und die wird sicherlich jetzt auch in den nächsten Tagen wieder aufgehoben werden. Damit die Ermittlungen weitergehen können. Also da wird nicht mit zweierlei Maß gemessen. Man sieht ja, es wird ermittelt. Es gibt halt immer wieder Schwierigkeiten mit der Immunität und dass halt die Staatsanwaltschaften nicht so schnell vorwärts kommen. Aber es wird in beiden Fällen ermittelt. Und das ist auch gut so, weil ich meine, das ist klar. Da hat man ja schon andere Geschichten gehört mit Geldkoffern da im EU-Parlament. Das ist schon gut, dass das alles so läuft und dass es auch dann teilweise ja wie bei der von der Leyen ausländische Staatsanwaltschaft.
Ich meine hier, du hast schon recht, Alex. Ich würde mir wünschen, dass so wie die AfD das macht oder so gut, wenn was dran ist, ja, dass sie dann eben rausfliegen, okay, ja, sage ich nichts dagegen, ja, ne, aber
Ja, viel schlimmer ist, dass solche Leute eigentlich, man kann jetzt den Bistro natürlich und den Kran noch nicht vorverurteilen, aber nee. Dass solche Leute in der AfD halt immer wieder so weit nach oben kommen. Noch zur Erinnerung, die sind ja nominiert worden auf diesen EU-Nominierungsparteitag und da gab es ja noch andere Kandidaten, die zum Beispiel bei ihrer Bewerbung geschummelt haben und die dann trotzdem auf der Liste draufgeblieben sind, falls ihr euch erinnern könnt, ja, eigentlich auch schon ein Unding. Das ist natürlich passiert, weil da Zeitdruck geherrscht hat. Man konnte nicht sagen, ja, wir verschieben dann die Kandidatenaufstellung nochmal um ein paar Monate bis zum nächsten Parteitag, damit das parteirechtlich alles richtig läuft. Ja, da gibt es ja dann Fristen, die einzuhalten sind. Es war dann einfach gar nicht mehr möglich, das zu verschieben. Aber dass solche Leute eigentlich in der AfD überhaupt auch zur Wahl stehen für so eine Liste, ist schon schlimm. Und wir hatten ja jetzt auch eine Menge Parteiaustritte von Leuten, die im Bundestag sitzen, die letzten Monate. Und das ist einfach schwer. Entweder wird in der Partei halt viel gestritten oder es sind halt auch irgendwie Leute dabei, ja, die tun als, sie sind große Patrioten und es geht ihnen da wirklich um die Sache, aber dann geht es ihnen dann doch nur um den eigenen Arsch. Und da hat die AfD, muss man schon sagen, momentan von allen Parteien die größten Probleme mit sowas.
Ja, bei den anderen Parteien kriegt sie gar nicht so viel mit, weil die werden gar nicht so sehr durchleuchtet.
Bei den anderen Parteien ist vor allem das Problem, dass halt die anderen Parteien, bei denen sind es dann eher die kleineren Lichter und trifft nicht diese größeren Leute, die halt tatsächlich im Bundestag sitzen oder eben auch ganz Spitzenkandidaten sind.
Ja, gut, die FDP hat als Spitzenkandidatin eine, die auf der Gehaltsliste von Rheinmetall steht. Ja, ist auch genügend Munition, finde ich. Aber macht man halt nicht. Die Schlagzimmermann hat irgendwie Narrenfreiheit in allen Bereichen. Also die kann sich offen hinstellen, Krieg gegen Russland fordern, Waffenlieferung ohne Ende.
Ja, nennt sich Meinungsfreiheit, das ist klar.
Ja, ist aber offensichtlich eine Kriegslobbyistin.
Darf man sein? Also,
ja, darf man sein, aber ist...
Der Bistron ist ein China-Lobbyist,
finde ich.
Ja, der Bistron ist ein China-Lobbyist, also ist auch nicht viel besser. Ne? Also,
nee, es ist halt nicht, dass eine besser oder schlechter ist, aber es gibt genügend Angriffsflächen, die auch andere Parteien bieten, aber stürzt man sich halt nicht so in dem Maße drauf.
Ja, aber stürzt
sich... Ist eine Feststellung.
Naja, auf die Strack-Zimmermann stürzen sich schon sehr viele drauf. Ne? Also das muss man schon sagen, ne? Also die ist jetzt kein Sympathieträger der FDP und das hat schon seine Gründe, weil eben auch so viel negativ über sie berichtet wird.
Es hat aber trotzdem für die FDP ausgereicht, wieder über die 5% zu sprechen,
ja, auch bundesweit. Es hat für die AfD sogar ausgereicht, 3% plus zu holen zu den Umfragen, obwohl sie an Position 1 und 2 sehr problematische Spitzenkandidaten haben. Ne? Ja. Da muss man schon mit zweierlei Maß, nicht mit zweierlei Maß messen.
Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt nur anmerken, dass über die anderen Kandidaten kriegt man gar nicht so viel mit. Vielleicht gibt es tatsächlich keine Angriffsfläche, vielleicht gibt es tatsächlich auch nicht diese Berichte, wie es halt bei AfD, dann wird bis zum Listenplatz 4, 5 wird runtergebrochen, dann hast du den Büstron, dann hast du den Kra und über jeden findest du irgendwas. Die anderen haben ja auch eine Menge Kandidaten, aber ich höre und sehe nichts über die. Also entweder haben die tatsächlich nichts zu bieten oder man schaut nicht so genau drauf.
Ich glaube, das Problem ist, dass bei anderen Parteien natürlich es mehr Mitglieder gibt. Da braucht man auch länger, um nach oben zu kommen. Und der Auswahlprozess ist halt einfach präziser. Die AfD versucht natürlich auch, ihre Leute zu durchleuchten, aber es war halt jetzt schon öfter so, dass Kandidaten dabei waren, die problematisch sind, häufiger als bei anderen Parteien. Die AfD müsste da eben genauer durchleuchten. Beispiel, wie gesagt, dieser Nominierungsparteitag, wo dann Leute noch während der Abstimmung rausgekommen ist, dass die in ihrem Lebenslauf gelogen haben, ja. Und man konnte es halt einfach nicht mehr abbrechen, aus rechtlichen Gründen. Und das hätte man ja vorher machen müssen, diese Lebensläufe mal zu veröffentlichen, dass jeder Abgeordnete oder der dort Wahlberechtigte am Parteitag das checken kann und dass man das mal gegenchecken kann und dass es gegengecheckt wird.
Ja, wenn man sich gefälschte oder gefakte Lebensläufe ansehen will, dann brauchst du, kannst du bei den Grünen aber wirklich alles finden. Ja,
ja, ich habe rede doch jetzt von der AfD gerade.
Ja, ich sag
bei der AfD findest du es ja auch. Ja,
sagen, das ist das Problem. Ich wollte nur sagen, auch andere bieten eben diese Angriffsfläche, aber es ist halt nicht in dem Maße skandalisiert, wie es häufig bei der AfD vorkommt.
Naja, das also ist so eine Feststellung. Die Lebensläufe von der Baerbock, die wurden total skandalisiert.
Offensichtlich ohne Konsequenzen.
Natürlich gab es riesige Konsequenzen. Es gab enorm viel
Negatives. Welche denn? Die sitzt doch immer noch auf ihrem Amt. Also was für Konsequenzen?
Naja, die anderen bei der AfD sitzen auch jetzt in ihrem Amt im Europaparlament. Ja, also es ist genau das Gleiche. Nicht bitte mit zweierlei Maß messen. Und die Baerbock hat ganz viel schlechte Presse bekommen, auch wegen ihrem Buch, ja. Da wurde ganz, ganz massiv von der Presse drauf reingehauen, ja.
Aber sie ist nach wie vor Außenministerin. Früher hätten so Dinge ausgereicht, ja, viel geringere Vorwürfe.
Aber Bistron K. und die anderen, die da Probleme mit ihrem Lebenslauf hatten, die sind jetzt ja auch EU-Abgeordnete.
Ja. Ja, sicher. Ja, wegen der Kohle, nicht wegen der Politik.
Ja, also es ist beides genau das Gleiche, ja. Und natürlich kannst du jetzt auch die Grünen verurteilen, aber du bist ja kein Grünenwähler. Yes. Du bist ja ein SPD, ein AfD-Wähler, aber vermute ich mal. Und deshalb ist natürlich das
für, ich gebe zu, ich habe die AfD nicht gewählt. Ich habe mich wieder für die Freien Wähler entschieden.
Okay, ja, ich habe die AfD gewählt und deshalb rege ich mich natürlich auch drüber auf, weil ich natürlich von einer Partei erwarte, von meiner Partei sozusagen erwarte, dass es bei ihr solche Sachen nicht gibt. Bei den Grünen, da schmunzel ich natürlich drüber, aber da rege ich mich nicht auf, weil ich wähle die Grünen nicht.
Ja, nee, ich auch nicht, um Gottes Willen. Ja. Also Gott bewahre, lieber hake ich mir die Hand ab, bevor ich die Grünen wähle. Aber sie sind nun mal Regierungspartei und bieten genügend Skandale, dass man sagen kann, das kann man alles mal komplett auf links drehen, aber es passiert halt nicht.
Doch, also auf allen Kanälen, auch bei YouTube und bei den alternativen Medien und auch bei den Mainstream-Medien wurde die Baerbock doch zum Beispiel komplett durch den Kakao gezogen wegen ihren Bewerbungen und wegen ihren Sprachfehlern und wegen abgeschriebenen Buch. Ja, das war ja monatelang war das Thema.
Weil man sie nicht verächtlich machen.
Also hier Alex, da muss ich auch mit dazu sagen, ja. Da haben die Ostdeutschen, ja, da haben die ein viel feineres Gespür dafür, ja.
Für was?
Dass die unter die 5%-Hürde, ja, also wo liegen die jetzt
gerade bei
5 oder 6%?
Feineres Gespür für was?
Da eben AfD zu wählen, ja, das ist viele Westdeutsche, sage ich jetzt mal, die können das nicht so nachvollziehen, habe ich so den Eindruck, ja.
Verstehe ich,
dass das mit dem Gefühl zu tun hat. Dass sie 16,4% geholt haben, da war ich natürlich, da war ich begeistert gewesen davon, ja. Ne? Mhm. Ich habe sie ja auch gewählt.
Jetzt gibt es ja eine interessante Entwicklung bei der CDU, falls ihr das heute mitbekommen habt, bezüglich der Brandmauer. Es gab ja zwei Brandmauern, ich wusste es gar nicht so genau. Es gibt eine Brandmauer gegen die AfD und es gibt eine Brandmauer gegen die BSW. Und da hat ja jetzt der Merz, glaube ich, heute gesagt, also die Brandmauer gegen die AfD, die bleibt bestehen, weil das ist ganz, ganz schrecklich. Aber die Brandmauer gegen die BSW, die würde nur noch auf Bundesebene gelten und wenn man mit der BSW auf Länderebene zusammenarbeiten wollen würde, dann wäre das okay und da gäbe es keine Brandmauer mehr.
Das muss er auch sagen, weil ja jetzt die Wahlen in Thüringen und Sachsen und Brandenburg vor der Tür stehen und das eine echte Option ist, das muss er
ja
sagen.
Ja, aber warum kann man dann, er hätte ja auch sagen können, dann ist es auch die Brandmauer gegen die AfD auf Länderebene.
Ja, weil das böse ist. AfD ist böse.
Aber Moment, BSW ist auch böse.
BSW auch böse, aber
er hat gesagt, so böse. Der Merz hat gesagt, die Wagenknecht ist linksradikal und rechtsradikal. Hat der Merz gesagt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, man ist entweder linksradikal oder rechtsradikal.
Das hat er auch schon gesagt,
aber Alex, ja. Dass man beides gleichzeitig sein kann, ist was völlig Neues. Das ist quasi ein Supernazi, um es mal.
Ja, da hättest du dir mal, ich hab mir das, sag ich dir ganz ehrlich, Alex.
Sag's
ja,
mir einfach normal.
Ich hab ja zu dir gesagt, ich lass mich davon, gut, ich lass das jetzt alles mal so stehen, ja, aber ich
was willst du sagen, Peter?
Hab die AfD gewählt. Nur hab ich mir, da haben sie im
um was
in
geht's,
Berlin war eine Frau, also
das geht jetzt um den März gerade und links
auf,
und rechts.
Auf dem Plakat hinter der Sarah Wagenknecht stand Stimme der Stimme Vernunft oder irgend sowas stand da, glaube ich, ja. Und da hat die so ein Statement abgegeben und also das hat.
Welche Frau war das denn?
Das ging 20 Minuten
welche
oder so.
Frau ich war das
mir
denn?
Das angeguckt.
Welche Frau war das denn?
Die Sarah Wagenknecht.
Die hat ein Statement abgegeben.
Ja.
Zu was?
Ne? Da hat eine Reporterin, also der Tino Chrupalla von der AfD hat...
Nein, die Wagenknecht. Peter, was hat die für ein Statement abgegeben?
Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
Dann machen wir mal weiter. Also Fakt ist jedenfalls, der Merz hat gesagt, die ist linksradikal und die ist rechtsradikal. Das ist eine ganz neue Klassifizierung. Was völlig neu ist eigentlich. Eigentlich bräuchte man dafür ja eine Doppelbrandmauer, wenn es überhaupt sowas gibt. Ja. Aber jetzt gibt's gar keine Brandmauer gegen die BSW mehr in den Ländern. Und auf der anderen Seite feiere ich das auch so ein bisschen, weil natürlich der Merz jetzt unter dem Druck der Länder die Brandmauer so hat, ne, weggezaubert sozusagen. Und das kann ja dann auch mal irgendwann bei der AfD passieren vielleicht, hoffen wir mal.
So schnell wird es nicht passieren.
So schnell, aber man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben.
Nee, aber es ist nun mal so. Ich glaube, alle Parteien, insbesondere CDU, weiß, wie die Wahl in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in etwa laufen wird. Und es ist absehbar, dass die AfD in allen drei Bundesländern die stärkste Partei wird. Aber die CDU sucht natürlich jetzt nach Optionen, wie sie dann doch eine Koalition bilden können ohne die Linken. Und da bietet sich dann die BSW natürlich an. Die müssen natürlich jetzt ihre Machtoptionen jetzt schon abwägen. Die wissen in etwa, wie das Ding im September laufen wird. Und deswegen bröckelt da die ganz, ganz leicht die Brandmauer Richtung BSW, Richtung links, ja, bröckelt halt. Und ich bin ziemlich sicher, dass in mindestens einem der Bundesländer es zu einer Konstellation kommen wird, wo eine Allparteienkoalition sich bilden wird, die sich gegen die AfD stellt. In welchem Bundesland das sein wird, keine Ahnung, aber ich bin sicher, in mindestens einem Bundesland wird das passieren.
Was auch nicht verkehrt ist, ja, und man muss bedenken, wenn die CDU mit den neofaschistischen Kommunisten von der BSW zusammenarbeitet, ja, dann ist es ja auch eine tolle Entwicklung, ja, weil ich meine...
ob das eine tolle Entwicklung ist, weiß ich nicht.
Doch, du musst das mal etwas langfristiger sehen, ja, nicht mal nur kurzfristig. Das ist eine gute Entwicklung, weil das ja die CDU auch wieder einen Schaden zufügen wird. Es wird dann CDU-Wähler geben und die werden sagen, auf das, was sich in den Ländern die CDU mit der BSW eingelassen hat, auf einen gewissen Koalitionsvertrag, das wird ja letztendlich auch wieder CDU-Wähler dazu bringen, zukünftig nicht mehr die CDU zu wählen. Insofern ist es schon eine positive Entwicklung.
Alex.
Besser wäre natürlich, wenn gleich die AfD mitregieren könnte oder die AfD und die CDU. Das wäre besser natürlich für die Länder.
Das wird aber nicht passieren.
Und deshalb ist diese Entwicklung, dass die Brandmauer jetzt auf Länderebene wahrscheinlich weg ist, auf alle Fälle eine, die langfristig der CDU schaden wird, weil man macht natürlich die BSW damit salonfähig und man geht hier eine Koalition dann ja wahrscheinlich ein mit einer kommunistischen, sehr linkslastigen Partei. Also man muss sich nur erinnern, es ist nur wenige Jahre her, da hat die Sarah Wagenknecht im Fernsehen noch Enteignungen von Gott und der Welt gefordert. Und Steuererhöhungen und man müsste das Volk enteignen und die Reichen enteignen und. Das ist ja, das hat die ja nicht abgelegt. Davon erzählt die momentan zwar nichts, aber das ist ja eine Ur-Stalinistin, Kommunistin, die Wagenknecht. Die ist ja nicht neu geboren worden jetzt vor ein, zwei Monaten oder ein, zwei Jahren.
Ja, das, nee, die, das nee, ich würde aber an einer Stelle widersprechen. Ich denke nicht, dass es zu einer Koalition zwischen CDU und BSW kommt. Ich denke mal, da wird man sich auf eine Art Duldung einigen. Es ist ja in Thüringen ist es ja jetzt auch so, die CDU duldet ja mehr oder weniger Ramelow als Ministerpräsident. Weil ich glaube, in Thüringen gibt es ja tatsächlich keine Mehrheit, keine echte parlamentarische.
Ja, die genau.
Die leben ja nur von der Duldung.
Ja.
Und so ähnlich wird die CDU, denke ich, mit BSW auch machen. Mit nur halt mit dem großen Unterschied, die CDU sitzt dann selbst in der Staatskanzlei.
Mhm. Ja, das wird auf alle Fälle sehr spannend werden. Nicht nur noch vor der Wahl, sondern auch danach der Wahl. Das in drei Monaten, ja, der Wahlkampf wird ja wahrscheinlich in zwei Monaten losgehen, aber eigentlich wird wahrscheinlich jetzt der Kampf gegen rechts wird natürlich nochmal verstärkt werden. Muss er ja auch, ne, weil die Nazis haben jetzt wieder gewonnen bei der Wahl hier und
aber es ist ja offensichtlich jetzt bei der Europawahl ist dieser Schuss ja voll nach hinten losgegangen. Deswegen weiß ich nicht, wie gut man beraten wäre, jetzt weiter auf diese Pferde zu setzen.
Das muss man auch sagen, tatsächlich nach gut fünf Monaten Hetze war das jetzt ein sehr bescheidener Erfolg. Das muss ich sagen, bin ich selber erstaunt. Bin ja nicht der Einzige, der so erstaunt ist, aber gibt auch ein paar interessante Erklärungen, warum das so ist, aber es ist auf alle Fälle positiv, ne? Also
welche Erklärung wäre denn der plausibelste?
Naja, einer hatte bei der Stimmt-Talk-Runde eben auch gesagt, dass man mit diesem Argument, man müsste jetzt Kampf gegen rechts und die Demokratie wäre in Gefahr, dass man damit ja nur die eigenen Leute mobilisiert hat, also die SPD mit diesen Demonstrationen etc., da wurden nur die eigenen Leute mobilisiert, aber dem AfD-Wähler hat es im Prinzip nicht interessiert und den Wähler, der eigentlich sagt, ich habe Sorgen, ich habe Probleme, ich weiß nicht, wie ich meine Heizung zahlen soll, meine Stromrechnung, meine Miete, den hat das Geschwafel auch nicht interessiert, so dass es quasi eine Nummer ist, die in den Umfragen einen Trend nach unten gebracht haben, weil die Leute gesagt haben, ja, die Nazis, schlimm, okay, ja, nee, ich glaube, ich wähle die jetzt nicht, aber wenn es dann zur Wahlurne geht, schaut es eben anscheinend wieder etwas anders aus und dass eben die Leute, die sich eigentlich für die AfD schon entschieden haben, klar, da sind ein paar verschwunden, die sind aber auch zur BSW verschwunden zum Beispiel oder zur CDU verschwunden, auch durch diese Hetzpropaganda sicherlich, aber eben nicht so viele.
Ne? Aber 2,5 Millionen, Alex, bei Nichtwählern, das war der größte Posten.
Das war der größte Posten. Das haben wir ja auch am letzten Freitag hier erlebt. Der Guido war sich nicht sicher, ob er wählen gehen soll. Und auch noch ein anderer Anrufer, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, hat auch gesagt, er geht nicht wählen. Michael wählt ja die Freien Wähler, was ja auch irgendwie nichts bringt.
Ja, was heißt nichts bringt, so schlecht haben sie jetzt gar nicht abgeschnitten.
Ja, aber die Freien
Wähler, bleibe ich dabei,
die Freien Wähler haben auch ein sehr linksgrünes Parteiprogramm, ne? Das ist
weiß jetzt, nicht, das würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Doch, doch, aber im Bericht neulich gesehen, dass die eigentlich gar nicht so konservativ rechts sind, wie man das so denkt, ja? Die haben ein sehr klimafreundliches Klimaschutz-Parteiprogramm und auch einige sehr, sozialistische Gedanken. Sie sind eigentlich eher so eine.
Ich glaube, Aiwanger hat sich in der Vergangenheit immer schon sehr, sehr stark gegen.
Ja, der Aiwanger, aber das Parteiprogramm.
Ja, aber sicher. Aber das Aushängeschild und es gibt viele andere, die diesen Kurs genauso mitfahren. Vielleicht gibt es Vereinzelte, die dann das ein bisschen anders sehen. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, das ist bei den Freien Wählern
schon. Ja, aber das Parteiprogramm ist eher links von der CDU. Ja. Also das ist interessant, weil man das auch gar nicht so genau weiß, weil es auch keiner sich so genau durchgelesen hat und auch gar nicht so analysiert worden ist, weil ja die Freien Wähler noch so in der Klasse laufen, die kann man nicht ernst nehmen, die kommen eh nicht über die 5%-Hürde, ja. Aber das ist interessant, das kannst du auch im Wahlomat sehen, dass die Freien Wähler deutlich weiter unten liegen als die AfD oder andere rechte Parteien.
Ja, sicher, dass da natürlich an vielen Dingen hapert, aber der Grund, weshalb ich näher an den Freien Wählern dran bin, das ist halt dieser Punkt, was er schon damals auch ausgezeichnet hat, als sie sich gegründet haben im regionalen Bereich, dass sie sich für direkte Demokratie einsetzen. Und es ist halt auch viel Regionalismus, das ist auch klar.
Ja,
ist halt,
wollen die Freien Wähler denn direkte Demokratie?
Ja, sicher. Also natürlich, die Freien Wähler haben immer schon gesagt, dass
sie in vielen Bereichen
Volksabstimmung... Ja, Moment, Peter, die Frage ist halt, steht es im Wahlprogramm drin? Weil ich dachte, nur die AfD hätte das im Wahlprogramm drin stehen.
Nee, also du hast ja gesagt, du hast das Wahlprogramm gelesen. Also
ja, von der AfD, aber nicht von den Freien Wählern.
Ich habe es jetzt natürlich auch nicht alles im Einzelnen im Kopf, nur weil ich Wähler bin, habe ich jetzt nicht das komplette Wahlprogramm im Kopf, ja. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass es Kernpunkte gibt, für die Freien Wähler stehen. Dazu gehört die Demokratie, dazu gehört Regionalismus.
Dazu gehört aber auch Klimaschutz.
Bürgerlicher Liberalismus.
Ja. Klimaschutz und Umweltschutz gehört auch ganz stark zu den Freien Wählern. Natürlich,
aber das ist nicht die Hauptausrichtung.
Und,
ich rede ja von der Hauptausrichtung. Und die Hauptausrichtung ist eben das, was ich gerade genannt habe.
Und eine gewisse sozialistische Ausrichtung haben sie eben auch, die Freien Wähler.
Es mag sein, ich sehe es vielleicht anders, aber da kann man sich...
Ja, aber das Entscheidende ist immer, was steht im Wahlprogramm? Und der Aiwanger ist mir natürlich auch sehr sympathisch, aber das Entscheidende ist, was steht im Wahlprogramm? Und da sind die Freien Wähler eher links von der CDU.
Wie gesagt, ich sehe es anders.
Oder sag mal, mindestens so links.
Abgesehen davon, wie viele Wähler wählen tatsächlich nach Wahlprogramm.
Wenn
du jetzt mal eine Wählerbefragung machst, die allerwenigsten wissen tatsächlich, was im Wahlprogramm der einzelnen Parteien drinsteht.
Deshalb gibt es ja den Wahlomat.
Es gibt sehr viele AfD-Wähler, die reine Protestwähler sind. Die wissen gar nichts, was im Programm drin
steht.
Es gibt auch sehr viele SPD-Wähler, die aus Gewohnheit...
Genau, das gibt es natürlich. Aber
überhaupt nichts über das Wahlprogramm.
Aber das Wahlprogramm ist schon wichtig, deshalb gibt es ja den Wahlomat. Und ich habe gelesen, ich glaube, 14, 16 Millionen haben den Wahlomat genutzt vor der Europawahl, was wirklich ein echt krasser Wert ist. Und was auch schon mal zeigt, wie stark, also dass der Wahlomat eine ganz wichtige Sache ist und natürlich auch bei, ja, je nachdem, was als Ergebnis rauskommt, die Wähler wahrscheinlich beeinflusst. Aber das würde ich gerne mal wissen, ob das falls es einer weiß, kann er sich gerne mal melden, ob die Freien Wähler wirklich direkte Demokratie in ihrem Wahlprogramm haben. Ich bilde mir ein, ich hätte das noch nicht gehört. Ja, aber entscheidend ist trotzdem, dass die Brandmauer halt jetzt wahrscheinlich bei der CDU bröckelt und das ist natürlich eine tolle Entwicklung und bin gespannt, wie das weitergehen wird. Ne? Kann auch sein, dass die BSW sich jetzt in den nächsten 3 Monaten, ja, dass sie noch stärker wird. Ja? Kann auch sein, dass sie schwächer wird, weil ja die anderen Parteien jetzt auch ein bisschen gegen die BSW giften werden und auch sie negativ wahrscheinlich dargestellt wird, in den Medien verstärkt. Und natürlich muss die Wagenknecht Partei jetzt auch irgendwie mehr Antworten bringen. Und ich habe immer noch den Eindruck, so richtige Antworten haben die noch nicht auf viele Probleme.
Alex, jetzt fällt es mir gerade ein. Und zwar hat doch der Zelensky hier eine Rede im Bundestag gehalten. Und da haben sie drüber berichtet, dass sich AfD und BSW ich sag mir immer, ist ja,
Moment, stopp. Über was haben Sie berichtet?
Dass
AfD und BSW?
Andere Leute würden sagen, der Zelensky, der war in Berlin, der hat da eine Rede im Bundestag
abgehalten. Das weiß ich, hast du schon gesagt, ja.
Und zwar andere haben es jetzt hart ausgedrückt, haben gesagt, um zu betteln. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt auch, habe ich heute nur kurz mitbekommen hier von G7, 50 Milliarden.
Da komme ich gleich drauf, ja. Habe ich schon als nächstes drunter stehen.
Was sie hier die Gelder von Russen eingefroren haben, dass sie der Ukraine als Aufbau und so weiter, das haben sie beschlossen und so, ja.
Ja, okay, da war jetzt viel weggelassen. Ich weiß jetzt auch mal nicht, was war jetzt das mit AfD und BSW?
AfD und BSW sind diese Ansprache von Zelensky ferngeblieben.
Ja, das weiß ich ja.
Und als die Sarah Wagenknecht, das war ja auch im Bundestag, da...
BSW, AfD, was wurde da berichtet? Jetzt kannst du mal bitte auf den Punkt kommen, also es ist ja... Peter, was war jetzt mit AfD und BSW?
Der Punkt ist,
Sarah
Wagenknecht, die stand vorne und da ist eine von Mainstream oder so, eine Journalistin, keine Ahnung, ist hingegangen und hat das irgendwie so hingestellt, ja, weil die BSW und weil die gleich, sage ich jetzt mal, dieser Rede ferngeblieben sind, ja. Mhm,
aber wieso konntet ihr dann?
Und die Sarah, die ist darauf hingegangen und hat gesagt, ja, also die hat sich jetzt nicht direkt von der AfD distanziert oder so, ja. Also
hat die jetzt doch eine Rede? Ich blicke jetzt bald immer durch bei den Sätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also BSW und AfD und dann hast du gesagt, da wurde dann drüber berichtet. Und dann hast du erzählt, die AfD war nicht im Bundestag, die BSW war auch nicht im Bundestag. Dann hast du wiederum erzählt, dass die Sarah Wagenknecht aber trotzdem eine Rede gehalten hat. Also was, komm doch jetzt mal bitte auf den Punkt,
nein,
Mensch.
Nein, hier Stimme der Vernunft oder irgend sowas hat sie ja da, das war dann eine Rede gewesen, jetzt nicht vor dem Bundestag. Da war die Sarah
okay, Peter, es ist mir jetzt, alleine. Muss ich, und da, jetzt ist mir jetzt, ich blicke jetzt nicht mehr durch. Echt, da kriege ich ja was. Stopp, Ende. Ausschluss jetzt. Das geht mir jetzt auf die Nerven. Da blickt keiner durch, was du zu sagen hast. Überleg dir vorher, was du sagen willst. Dann sprichst du es aus. Aber es geht von Hundertsten in Tausende. Du fängst einen Satz an und dann geht es in drei Abbiegungen weiter. Das können doch unsere Hörer gar nicht begreifen, was du da sagst. So. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt zurück. Das mit den 50 Milliarden Kredit für die Ukraine. Michael, hast du das mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen, ja.
Das finde ich ja total interessant, weil das ist ja gar nicht, also ich lese mal kurz vor, was ich mir notiert habe. Mhm. Ukraine-Kredit, 50 Milliarden aus eingefrorenen Russland-Geldern. Ja. Und das ist ja eine total interessante Konstellation, weil sie geben den Ukraine erstmal einen Kredit über 50 Milliarden. Das heißt, irgendwann muss die Ukraine ja diese 50 Milliarden zurückbezahlen.
Können sie nicht.
Und ich glaube, das werden sie niemals können. So.
Ich glaube, du hast recht.
Oder das wird dann irgendwann wahrscheinlich gestrichen oder erlassen werden. Wenn es allerdings ein Kredit ist, der aus eingefrorenen Russlandgeldern genommen wird, ja, das sind also Gelder, die gehören irgendwelchen Russen oder Russland oder irgendwelchen russischen Unternehmen.
Ja.
Und die sind eingefroren worden und man nimmt jetzt dieses Geld quasi von den Konten und gibt es der Ukraine. Moment, er nimmt dieses Geld von den Konten und gibt es der Ukraine und irgendwann werden dann diese Russlandgelder entfroren, dann muss das Geld ja wieder da sein. Ja, also weil sie sind ja, diese Russlandgelder sind ja nicht enteignet worden, sie werden quasi jetzt nur von den Konten, die eingefroren sind, weiter verliehen an die Ukraine als Kredit. Die muss irgendwann zurückbezahlen. Wenn sie die nicht zurückbezahlt, sind die eingefrorenen Russlandkonten sozusagen ja leer und irgendwann werden die ja wieder aufgelöst. Die müssen ja wieder entfroren werden, weil man kann die ja nicht enteignen. Ja, man kann ja nicht einfach jetzt hergehen und sagt, da sind jetzt 50 Milliarden irgendwelche Russlandgelder da von was ich was 5000 Firmen oder sonst irgendwie zusammengerechnet, dann kann man ja nicht die alle global enteignen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das hier auch juristisch überhaupt möglich ist. Und wenn, dann wäre das ja auch ein Schock für das westliche Bankensystem, wenn die ausländische Gelder einfach enteignen. Das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Aber wenn dann die Ukraine diese 50 Milliarden nicht zurückbezahlt und diese russischen die können ja dann auch klagen, die Russen, die können ja dann klagen beim Europäischen Gerichtshof. Und wenn die dann entfroren werden müssen, dann müssen ja die Konten wieder mit 50 Milliarden gefüllt werden. Und weißt du, was dann passieren wird? Dann wird der Steuerzahler, also du und viele anderen, werden die 50 Milliarden, die die Ukraine nicht zurückbezahlen kann, den Russen wieder ersetzen werden. Also es wird so laufen, die Russen kriegen jetzt die Ukraine kriegt diese 50 Milliarden als Kredit, ist letztendlich ein Geschenk, weil sie werden es nie zurückbezahlen können. Den Russen wird es jetzt vom Konto, von dem Kunden, von den russischen Konten wird es jetzt sozusagen entliehen. Und wenn dann irgendwann in 3, 5, 10 Jahren diese russischen Konten wieder aufgelöst werden und da die 50 Milliarden wieder drauf müssen, dann wird es heißen, wo können wir die jetzt hernehmen? Und natürlich, die Ukraine wird sie nicht bezahlen, also wird irgendjemand andere die Konten auffüllen
müssen. Ja, der deutsche Steuerzahler.
Der deutsche Steuerzahler, der italienische Steuerzahler, der französische Steuerzahler, also alle, die mit der EU zu tun haben. Und wahrscheinlich werden wir auch einen großen Teil dazu beitragen müssen. Ist natürlich ein raffinierter Deal, weil man natürlich erstmal Geld nehmen kann, was man gar nicht im Haushalt hat, ja, weder die EU im Haushalt hat, noch Deutschland im Haushalt hat. Man nimmt quasi fremdes Geld, enteignet es eigentlich, veruntreut. Das ist eigentlich eine Art der Veruntreuung, ja. Also wenn du Geld bei auf dem Konto hast, bei einer Bank, und selbst wenn es eingefroren ist und die Bank dieses Geld weggibt und sozusagen ja auch gar keine Sicherheit hinterlegt oder sonst irgendwas, dann ist das eigentlich der Straftatbestand der Veruntreuung. Und ja, und irgendwann kommt dann dieser Puff in vielleicht 10 Jahren und es heißt, ja, die Russlandgelder müssen wieder freigegeben werden, aber wir müssen jetzt die Konten von denen wieder füllen. Und wahrscheinlich ja. nebenbei plus Zinsen. Ja, also ich meine, das Geld wird ja auf diesen Konten auch Zinserträge bringen. Die müssen ja dann auch bezahlt werden. Also wahrscheinlich werden aus den 50 Milliarden Dollar werden dann 55 oder 60 Milliarden in der Zeit werden. Also das ist ein wahnsinnig interessanter Trick, der natürlich in der Presse gar nicht richtig erklärt worden ist.
Ist auch ein sehr komplexes Thema.
Ja, ein sehr komplexes Thema. Und ist letztendlich wieder ein Geschenk an die Ukraine über 50 Milliarden Dollar, die dann die Bürger wieder bezahlen müssen. Ne? Und das ist schon echt eine krasse Konstruktion. Und das wäre eigentlich ein Fall für die Staatsanwaltschaft, wenn es in Deutschland wäre. Ich weiß nicht, wie das auf europäischer Ebene ist. Ich weiß nicht, ob die Russen sich da wehren. Da gibt es ja auch...
Ja, das ist die große Frage, die ich hätte.
Ja.
Russland lässt das ja nicht einfach mit sich geschehen. Die werden ja irgendwelche Gegenmaßnahmen einleiten.
Ja,
man kann das ja nicht einfach geschehen lassen.
Man weiß ja jetzt auch gar nicht, wem das Geld gehört. Ja, also das könnte ja sein, dass es irgendeinen Oligarchen gehört, der, ja, jetzt sagt, da klage ich jetzt gegen die EU. Ich meine, das sind ja eingefrorene Gelder, die liegen ja wahrscheinlich bei der EZB oder irgendwas. Es muss ja eine Bank sein, über die irgendwelche Kontrolle haben. Wenn das jetzt bei der Deutschen Bank zum Beispiel liegt, ein Teil des Geldes, kann ja die EU nicht sagen, Deutsche Bank, gibt mal das Geld von dem Konto her. Das würde die Deutsche Bank, denke ich, auch nicht machen können, weil das wäre ja Veruntreuung. Da könnte man dann das ist ja Milliardenveruntreuung. Und das ist also eine ganz interessante Konstellation, aber über die auch gar keiner so im Detail berichtet, auch übrigens keiner aus der alternativen Presse, dass hier eigentlich 50 Milliarden verschleudert werden, verschenkt werden in die Ukraine, die letztendlich geborgt sind, wahrscheinlich rechtswidrig geborgt sind, weil sie sind ja nur eingefroren, nicht enteignet. Also das wäre jetzt so, als wenn man sagen würde, das Finanzamt pfändet dein Konto, ja, oder lässt es irgendwie einfrieren, ja, pfänden ist ja gleichzeitig auch letztendlich Beschlagnahmung, also ist ein falscher Begriff, aber dein Konto wird eingefroren zum Beispiel. Und dann kommt trotzdem noch einer, der sich dran bedient. Und du kannst es gar nicht verhindern. Ja, das gibt's natürlich, klar. Pfändung gibt's auch. Aber hier wird ja jetzt quasi, ohne dass es einen richtigen, triftigen Grund gibt, aus politischen Gründen wird das Geld enteignet. Und irgendwann muss es ja zurückbezahlt werden. Und ich meine, 50 Milliarden zu enteignen, ist ja auch ein Kriegsgrund.
Also Enteignung
da doch, und das da würde ich doch, ja nicht an der Höhe festmachen. Der russische Außenminister oder so hat doch gesagt, also gerecht ist es nicht, ja, wenn du es genau nimmst, ja, so wie du es erklärt hast, Alex. Ja, aber der ist hingegangen, hat gesagt, das wird dem Westen auch wehtun.
Ja, das wird im Westen auch wehtun. Spätestens dann, wenn der Steuerzahler das Geld wieder zurücklegen muss.
Ja, genau.
Ne? Ja? Ja, genau. Dann wird es vor allem uns halt wehtun. Und dann wird es ja schon eine andere Regierung zu verantworten haben. Und es scheint ja jetzt auch so zu sein, dass immer noch die Finanzkasse sehr, sehr knapp ist. Die Insolvenzen sind weiter am Galoppieren. Es fehlt schon wieder Geld im deutschen Staatshaushalt. Und dass man überhaupt sowas macht, ist eigentlich für mich nicht zu begreifen.
Das ist ein Akt der Verzweiflung, weil man eigentlich auch gar keine Möglichkeit mehr hat, noch irgendwo
Geld herzubekommen. So ist es, genau.
Das ist es. Denn wenn jetzt, was ist denn die Gegenmaßnahme, wenn man sagt, wir nehmen jetzt nicht die eingefrorenen russischen Gelder, die enteignen wir jetzt in Anführungszeichen. Die Gegenmaßnahme wäre, wo kriegen wir die 50 Milliarden sonst her? Das heißt, wir versuchen die Druckerpresse wieder anzuschmeißen bei der EZB und was wäre dann die Folge? Wieder steigende Inflation. Das kannst du aber den Leuten nicht mehr verkaufen, noch mehr steigende Inflation. Also musst du natürlich solche Maßnahmen in Erwägung ziehen, weil sonst brennt nämlich die eigene Hütte.
Ja, das Ganze ist ja sowieso verrückt. Jetzt heißt es ja, weil die Russen die ukrainische Infrastruktur angreifen für Stromversorgung etc., dass jetzt bereits, obwohl der Krieg noch läuft, die Kraftwerke dort wieder aufgebaut werden sollen, mit deutscher und internationaler Unterstützung. Aber ich meine, da fängt man jetzt an, solche Infrastruktur wieder aufzubauen im Land. Und nächstes Jahr schickt der Putin dann wieder irgendwelche Marschflugkörper und zerstört die frisch aufgebauten oder reparierten Kraftwerke erneut, ja. Also eine blödsinnige Sache ohne Ende. Und jetzt hat ja der Putin da so ein Friedensangebot gemacht, ja, dass quasi die besetzten Gebiete ihm übergeben werden, die er damals annektiert hat, 2022. Das sind ja auch die Gebiete, die eigentlich schon erobert sind. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, weitestgehend, und dass dass die Ukraine auf langfristige Zeit eben nicht in die NATO kommt. Das waren ja die beiden Kriegsziele von Putin eigentlich. Den NATO-Beitritt verhindern und die besetzten Gebiete zu befreien, weil die ja mehrheitlich gesagt haben, sie wollen zu Russland. Und jetzt hat man diesen Friedensangebot abgelehnt, dass es überhaupt nicht akzeptabel ist. Ich muss gestehen, die Russen haben ein Interesse, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Das kann man nachvollziehen. Man hat ja auch schon darüber überlegt, ob man das tatsächlich nicht macht, dass sie nicht in die NATO kommen. Und dass die eroberten Gebiete, ja, natürlich gehören die jetzt zu Russland, die sind erobert worden. Und die Menschen dort wollten ja auch zu Russland. Also eigentlich ist das Angebot von Putin, finde ich, relativ vernünftig. Und deshalb das jetzt auszuschlagen und zu sagen, es ist nicht akzeptabel, würde ja nur im Umkehrschluss heißen, wir akzeptieren erst einen Frieden, wenn wir alles wieder zurückerobert haben, was nicht passieren wird, und die Ukraine in die NATO beitreten darf. Und das wird Russland auch nicht akzeptieren, sondern dann wird sich der Krieg wahrscheinlich eher noch ausweiten. Also es ist alles...
Und das wird dann nicht gestoppt.
Ja. Und jetzt kommt der Putin mit diesem Angebot, und es hieß die ganze Zeit immer, ja, Putin ist ja nicht bereit zu Verhandlungen und zu zu Friedensgesprächen, hieß es die ganze Zeit. Und jetzt kommt er plötzlich, und jetzt kommt gleich das Gegenargument. Das wäre nicht akzeptabel, völlig verrückte Forderungen. Dabei, wenn das die beiden Forderungen sind, dann sehe ich da nichts Verrücktes dran.
Nee, also wenn du
vielleicht habe ich welche nicht mitbekommen, ja, die verrückt sind, aber das die beiden kann ich nachvollziehen.
Es ist ein Versuch, auf jeden Fall mal vom Krieg ein bisschen wegzukommen. Also dass man eine Basis hat, dass man sagt, wir müssen mal an den Punkt kommen, wo die Waffen schweigen, weil so wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Offensichtlich hat der Westen kein Interesse daran, dass die Waffen schweigen. Also da ist eigentlich völlig egal, was Putin oder sonst wer für ein Angebot macht. Selbst wenn jetzt eine Vermittleraktion von China oder von sonst wem käme, der Westen wird es nicht akzeptieren. Da ist, mir fällt da dieses Wort aus dem Ersten Weltkrieg, dieser Siegfrieden ein. Also es gibt nur Frieden, wenn wir gesiegt haben.
Ja,
und das ist eigentlich eine Sache, die ist tödlich, ja, weil einen Sieg wird es für keine Seite geben.
Ja, und wenn Donald Trump gewinnen sollte, das ja auch noch, kommt ja auch noch dieses Jahr als spannendes Event für uns.
Im November, ja.
Dann ist ja sowieso in der Ukraine Shutdown. Das heißt, dann gibt's nur noch eine Möglichkeit, dass wir uns hier im Westen tatsächlich komplett aufopfern. Und ich vermute sogar, dass das dann als Idee kommt, dass wir Deutschen und die anderen Europäer, die ja gar nicht so engagiert sind wie wir jetzt, dass wir sozusagen den amerikanischen Teil übernehmen müssen von der Ukraine-Hilfe. Das können wir gar nicht stemmen. Ja, militärisch können wir es auch gar nicht stemmen. Also das wird dann gar nicht möglich sein. Also da kann ich erstmal die Hörer beruhigen. Aber das wird dann eine ganz blöde Geschichte werden. Und trotzdem hoffe ich, dass der Trump gewinnt. A, weil ich einen Trump mag. Und zum Zweiten, weil er auf alle Fälle, was den Ukraine-Krieg betrifft, sehr wahrscheinlich, man weiß es bei ihm ja nie genau, sehr wahrscheinlich aber zu einer krassen Wendung kommen wird. Das Angebot von Putin ist jetzt auf dem Tisch. Falls da jemand was Detaillierteres hat, kann er mir das gerne mal schicken. Also falls es da tatsächlich noch andere Forderungen gibt, die ich jetzt in der Presse nicht so gelesen habe, da kann es ja sein, dass wieder einiges weggelassen worden ist. Dann muss ich aber sagen, ist da jetzt schon mal ein Schritt gegangen, ein Signal gesetzt worden jetzt von Putin. Er wäre zu Verhandlungen bereit. Das wurde ja auch immer vorher dementiert in den Talkshows, der Putin will ja gar nicht und so. Für die Wagenknechte ist natürlich jetzt auch so ein kleiner Pluspunkt, ein Sternchen. Jetzt kann sie natürlich auch argumentieren, guckt mal an, der hat ja was angeboten. Also es kommt ein bisschen Bewegung rein, aber es ist ja auch so, wir haben militärisch nichts mehr zu liefern. Wir haben finanziell eigentlich auch nichts zu liefern. Und diese 50 Milliarden, die hat man jetzt von diesen russischen Geldern, von den Konten quasi geklaut, um es mal so zu formulieren. Das ja. ist Diebstahl. Und weil man halt auch, weil die alle kein Geld mehr haben, einschließlich Deutschland. Und man will die Ukraine halt noch irgendwie finanziell, dass die Leute dort arbeiten können, Gehälter bekommen und so, will man die halt jetzt nochmal finanziell vollpumpen, weil militärisches Material können sie davon nicht kaufen. Und man hat es natürlich jetzt als Kredit ausgegeben, weil sonst hätte ja sonst tatsächlich einer gefragt, ja, wie ist denn das dann? Dann muss ja das Geld dann irgendwann von jemand anderem bezahlt werden. Aber wie das, das würde mich also wirklich, wenn es einen Juristen gibt, der mir das mal erklären kann, der sich mit Europarecht oder der das genauer durchleuchten kann, wo das Geld liegt, eigentlich auf welchen Banken, von welchen Banken reden wir jetzt eigentlich, ob das überhaupt rechtlich so möglich ist im internationalen Geldverkehrsrecht, diese eingefrorenen Geldern einfach zu enteignen oder weiter zu verleihen, zu veruntreuen. Also es ist eigentlich ein Riesending.
Nee, also
aber da kenne ich mich nicht gut genug aus,
muss ich ganz offen sagen. Gar nicht, Alex.
Also da kenne ich mich einfach nicht gut genug aus, um zu wissen, ob das gegen irgendwelche, es gibt ja auch so internationale Zahlungsabkommen, ja, also die, das ist ja alles seit Jahren eingespielt. Das, man kann da nicht einfach doch irgendwie Gelder von Bankkonten abziehen, ja. Das, wie das gehen soll, das ist mir nicht ganz klar. Also vielleicht, ja, keine Ahnung,
normal,
wie das geht.
Normal, wenn man das einmal angefangen hat, ist die Möglichkeit da, dass man es wieder macht. Und da denke ich dann zum Beispiel an China.
Ja.
Irgendwann sagt man, wenn man das mit den Russen machen kann, dann kann man es mit den Chinesen auch machen.
Es ist ja auch ein Vertrauensverlust in ein das westliche Wirtschaftssystem, auch für ausländische Anleger. Also ein Russe, ein Chinese etc., der wird sich jetzt dreimal überlegen, ob er in Europa bei europäischen Banken sein Geld lässt. Ja, ich vermute.
Genau,
jeder
außereuropäische Investor wird einen immer größeren Bogen um die EU machen.
Ich gehe auch davon.
Weil die EU offensichtlich finanziell so schlecht aufgestellt ist, dass sie so Maßnahmen greifen.
Ich gehe ja auch davon aus, dass das auch die Schweizer Banken, obwohl die jetzt nicht zur Europäischen Union gehören, aber immerhin zu Europa, dass die davon auch mit betroffen sind. Und ein Chinese, der jetzt vielleicht hier seine Milliarden anlegt, wird es ja mit Sicherheit, wenn er es jetzt schon getan hat, auch abziehen, weil nehmen wir an, es käme tatsächlich zum Krieg zwischen China und Taiwan, wäre das ja dann wieder der nächste Schritt, auch dort irgendwelche Gelder einzufrieren.
Genau.
Und das ist jetzt eigentlich ein Warnsignal an alle, den europäischen Finanzplatz als Geldparkstelle, egal aus welchem Land man eigentlich herkommt, zu nutzen, ist eigentlich so ein großer Imageschaden und ist mir also wirklich bin total baff, dass man sowas machen kann.
Imageschaden ist eins, aber das gefährdet die komplette wirtschaftliche Stabilität für Europa.
Das kommt auch noch hinzu, richtig,
ja,
richtig.
Denn wie gesagt, jeder wird sagen, unter diesen Umständen ist Europa für uns kein verlässlicher Finanzpartner. Und erst recht kein geeignetes Investitionsgebiet. Und das ist auch da, aber kurz oder lang schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Wir schnüren uns damit selbst den Hals zu.
Also die haben das in Europa oder hier in Deutschland und in manchen anderen Ländern, dass sie sich selbst ins Bein schießen, ja.
Es ist ja auch so, dass bisher ja. von den Russen, ob es jetzt irgendwelche Autos, Yachten oder sonst was war, das sind ja alles Dinge, die beschlagnahmt worden sind. Die sind ja, ja nicht enteignet worden. Jetzt geht's quasi eigentlich darum, zu enteignen. Es ist jetzt keine richtige Enteignung, weil man ja sozusagen das Geld nur anderweitig verleiht. Aber wenn trotzdem es von den Konten weggebucht wird und eigentlich nicht mehr buchhalterisch auf diesen russischen Konten liegt, dann ist es ja trotzdem eine Enteignung. Ja, das ist ja also wirklich so, als wenn du sagst, okay, ich habe auf meinem Konto was und dann kommt die von der Leyen und sagt, Michael, wir buchen dir jetzt mal die 5.000 Euro ab. Keine Angst, es ist keine Enteignung, ja. Du hättest ja eh nicht, weil es eingefroren ist, drüber verfügen können. Wir verleihen das jetzt mal an den Peter und der Peter, der wird es dann schon irgendwann zurückbezahlen. Mach dir keine Sorgen. Und wenn dein Konto dann mal irgendwann wieder entfroren wird, dann wird das Geld wahrscheinlich wieder drauf sein. Ja, das geht einfach nicht. Das ist ist mir schleierhaft.
Ja, Punkt ist, wenn du dir die ganzen Schäden in der Ukraine anguckst, das wird, was haben sie gesagt, das wird eine Billion wird das kosten. Ja,
600 oder 500 Milliarden,
ja. Ich sag jetzt mal, hier, das tust du nicht von heute auf morgen. Da vergehen Generationen. Ich sag jetzt mal 10, 20 Jahre, bis das wieder aufgebaut ist.
Das ist doch eigentlich auch Quatsch. Wo sollen denn bitte für 500 oder 600 Milliarden Schäden in der Ukraine da gewesen sein? Ja, in dem Kampfgebiet, ja, das jetzt die Russen erobert haben, da gibt's natürlich massive Schäden, das ist keine Frage, ja. Da gibt's ja auch gar keinen Grund, den ersetzen, weil das haben ja die Russen erobert. Ja, das heißt, dieses Gebiet, was jetzt die Russen haben, müssen die Russen selber sanieren und wieder reparieren. Und was die Schäden an der Zivilinfrastruktur betrifft, also die Hausbesitzer etc., die sind natürlich gekniffen, ja, ihr Schaden wird natürlich nicht ersetzt. Also betrifft dieser Punkt, dieser Schaden, den muss nur dann Russland, wenn sie das Gebiet behält, ersetzen. Und die anderen Schäden in der restlichen Ukraine von irgendwelchen Kraftwerken, die bombardiert worden sind, von irgendwelchen Fabriken etc., das können doch keine 600 Milliarden sein. Die Russen haben zwar etliche Raketen geschickt und Marschflugkörper und haben auch einige Kraftwerke getroffen, aber die kosten ja keine 600 Milliarden. Also ich denke eher, dass diese Summe jetzt auch schon so hoch angesetzt wird, weil man da auch schon die Waffenlieferungen, die man getätigt hat, sozusagen dann letztendlich irgendwie wieder rückgezahlt wird. Also sprich, man beschließt dann eine Zahlung irgendwie, so eine Art, was ist das für eine komische Geschäftsform? Also man sagt dann, okay, wir geben der Ukraine irgendwie 600 Milliarden und dann holen wir uns aber gleich wieder ein Stück zurück, um unsere Ausgaben für die Waffen irgendwie zu decken. Also im Haushalt von den Regierungen, ja, also die als Kredite eigentlich vergeben worden sind.
Ja, ist also,
es ist eine ganz komische Konstruktion und ich weiß gar nicht, wo da diese Massenschäden sind. Es kann schon sein, dass Schäden in dieser Höhe entstanden sind im Kriegsgebiet, das die Russen jetzt besetzt halten. Wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen privaten Häuser etc. betrachtet, aber
ja gut, es gibt ja noch Infrastruktur wie Straßen und so, also ich meine
ja okay auch ja, aber die Straßen waren in der Ukraine war vorher ja auch nicht so gut, die kann man nicht so hoch ansetzen und die privaten Häuser, die zerstört worden sind, da wüsste ich jetzt keinen Krieg, wo irgendwelche ausländischen Leute dann gekommen sind und gesagt haben, ja, hier, pass mal auf, wir scheißen dich mit Geld zu, dass du dir deinen Bungalow wieder aufbauen kannst, ja. Das war ja nach etlichen Kriegen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns ja auch nicht so, dass die Amerikaner gekommen sind und haben gesagt, pass auf, hier hast du $150,000, da kannst du dein Reihenhaus wieder aufbauen. Nein, das gab's nicht, ja. Und das ist irgendwie auch eine ganz komische Konstellation, die ich auch nicht richtig verstehe. Ja, da gibt's also einiges Komisches.
Alex, die 100 Milliarden an Sondervermögen für die Bundeswehr, die sind doch schon aufgebrochen. Die haben doch gesagt,
ja, aber die haben damit ja auch gar nichts
Deutschland,
zu tun.
Dass Deutschland ja am meisten geliefert hat an Waffen, an
Munition. Nein, die Amerikaner haben am meisten geliefert.
Ja gut, ich meine jetzt hier was Europa angeht, ja,
und das Sondervermögen hat auch mit der Ukraine nichts zu tun. Das Sondervermögen hat mit der Ukraine nichts zu tun.
Die Deutschen hätten angeblich hier die letzten 2,5 Jahre, so lang wie der Krieg dauert, schon über 200 Milliarden bezahlt.
Bezahlt, aber das für die Bundeswehr meinst du jetzt, mit dem Sondervermögen?
Nein. Also das haben sie ja uns von Steuern abgezogen, würde ich mal sagen.
Ja, das ist Quatsch. Also es gab dieses Sondervermögen, glaube ich, bis zu 200 Milliarden für die Bundeswehr. Und ja, es gab natürlich Geld und Waffenlieferungen in die Ukraine, aber nicht für 200 Milliarden. Da verwechselst du was.
Ja, es gab ein Sondervermögen für Bundeswehr, es gibt Sondervermögen für Klimapakete, also Schulden haben wir natürlich ohne Ende gemacht. Das ist, wofür das Geld am Ende verwendet worden ist, Das erfahren wir wahrscheinlich niemals so richtig.
Naja, bei dem Sondervermögen bei der Bundeswehr weiß man das schon ziemlich genau, für was es ausgegeben wird. Es ist ja auch noch nicht komplett ausgegeben, ne? Es sind ja
ein Großteil ist davon schon verbraucht.
Ein Teil ist davon verbraucht, ja. Weil ja Dinge repariert werden mussten, ersetzt werden mussten. Und natürlich auch, weil
vieles haben wir auch geliefert und haben selbst gar nicht mehr so viel Equipment.
Genau, muss nachbestellt werden.
Darf man auch nicht vergessen.
Wir haben ja dann diese neuen Kampfjets zum Beispiel bestellt. Da fließt ja auch ein Teil des Sondervermögens rein. Das ist ja quasi Geld, was dann erst, wo man wahrscheinlich jetzt bei der Bestellung schon eine Anzahlung leisten muss für die Kampfjets.
Leos kriegst du auch nicht umsonst.
Genau. Also es ist quasi Geld, was jetzt ausgegeben worden ist und die Ware kommt wahrscheinlich erst bis die F-35 kommen. Soll ja noch 10 Jahre dauern, bis sie nach Deutschland geliefert werden, weil die Nachfrage so hoch ist.
Bis dahin müssen wir ja kriegstüchtig werden, wie der Pistorius ja
genau, gesagt hat. Genau, so ist es, richtig.
Ja.
Weil wir das eben versäumt haben die letzten Jahre, ne? Und jetzt soll ja auch die Wehrpflicht wieder kommen.
Werden, naja, gut. Die Debatte, die jetzt aufgemacht wird, dass die Wehrpflicht jetzt wieder wieder aufgegriffen werden soll, dass man jetzt alle, glaube ich, 18, 19, 20-Jährigen befragen will, ob sie zur Bundeswehr kommen wollen. Ich hatte das jetzt gestern oder vorgestern in den Nachrichten gesehen. Ist schon wieder eine Diskussion.
Naja, also, das kannst du in einem Land wie Schweden oder was, wo das, glaube ich, abkopiert worden ist, machen. Aber in einem Land in Deutschland, wo hier die Kinder quasi jetzt jahrzehntelang erzogen worden sind, dass Krieg also Beppe ist und Vaterland ist auch, darf man auch nicht mehr sagen, ist rechtsradikal, dass du da, wenn du Fragebögen verschickst, nichts Vernünftiges zurückkommt.
Ja,
zumal die Frauen ja ausgenommen sind. Ne? Die Frauen dürfen zwar, glaube ich, auch den Fragebogen beantworten, müssen ihn aber nicht beantworten. Die Männer müssen ihn beantworten. Sonst gibt's eine Geldstrafe, glaube ich, soweit ich es verstanden habe. Das wird natürlich nicht funktionieren. Ja, also so eine Wehrpflicht wird nicht funktionieren. Wir brauchen die alte Wehrpflicht und die muss dann so aussehen, dass man halt zur Bundeswehr muss.
Jo.
Und sechs der Gleichberechtigung müssen die Frauen dann auch zur Bundeswehr. Ob das Sinn macht, ist dann die Frage, weil ich weiß jetzt nicht, wie da die Erfahrungen der Amerikaner sind mit Frauen im Kampfeinsatz. Die haben ja viele Frauen in der Army.
Ja, ja.
Aber ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ob die wirklich gleichberechtigt in Afghanistan oder sonst irgendwo auf der Welt dann auch beim Feuereinsatz mit dabei sind oder ob die dann eher nicht da unterwegs sind. Also ich habe jedenfalls in keinen Berichten irgendwas bisher gesehen, dass dann in so einem Panzer oder Jeep auch irgendwie 50% Frauen drin sitzen. Ja, das ist halt die Frage. Also das ist, wenn, dann muss eine Wehrpflicht her, entweder nur für Männer oder für beide Geschlechter, aber wieder so wie früher, dass es ein Muss ist und nicht nach dem Motto, hast du vielleicht Lust, mit Pistorius zusammen Panzer zu fahren?
Aber ja? du hast ja damals zu meiner Zeit, sage ich jetzt mal, Alex, wenn du es abgelehnt hast, an die Waffe zu gehen, hast einen Wehrdienst verweigert und da hast du für die gleiche Zeit, sage ich jetzt mal, haben sie die Leute dann so in Krankenhäuser,
genau, das Zivildienst und so hat sie das genannt, genau. Zivildienst war das.
So war das damals.
Genau, das wissen wir ja. Ja, das weiß doch jeder unserer Hörer. Die sind ja meistens alt genug, dass sie das wissen.
Kriegstüchtig machen. Ja. Oh, hör auf, Mensch, du, wenn ich den höre, du, da bin ich froh, dass ich die Scheiße schon hinter mir hab.
Ja, und hat dir ja offenbar auch nicht geschadet, jedenfalls nicht so viel. Und also das wird nicht funktionieren, wie sich die das jetzt vorstellen. Ja, die haben natürlich jetzt Panik, weil wenn die jetzt sagen, wir machen jetzt wieder eine richtige Wehrpflicht, da werden die Grünen dagegen sein, ja, obwohl sie natürlich eine Kriegspartei sind. Und die SPD möchte auch nicht, dass sie ihre Wähler verunsichern. Das ist ganz, ganz schwer im Prinzip.
Ja, aber das ist ein Widerspruch. Dann haben sie aber einen SPD-Verteidigungsminister, der von Kriegstüchtigkeit spricht, aber dann will es die Partei nicht.
Ja, natürlich ist es ein Widerspruch.
Ja,
das kann eigentlich nur eine neue Regierung machen, gleich am Anfang der nächsten Legislaturperiode, dass sie sagen, wir führen wieder eine knallharte Wehrpflicht ein, um dann noch 4 Jahre zu vergehen zu lassen, bis die Bürger das vergessen haben. Aber letztendlich so eine Wehrpflicht wieder einzuführen, da fehlt ja die ganze Infrastruktur für die Musterung, für die Unterbringung der ganzen Wehrpflichtigen, das wird nicht funktionieren. Das ist ein Prozess, die haben ja, glaube ich, jetzt da fast 12 Jahre lang die Wehrpflicht abgebaut und die Infrastruktur, die brauchst du natürlich auch mindestens wieder 12 Jahre, um die aufzubauen. Ja, da kann man nur hoffen, dass der Putin so lange keine Lust hat anzugreifen.
Ja, weil wir ja umgeben von Freunden waren.
Nee, das kannst du vergessen, Alex.
Was kann ich vergessen?
Nee, dass der Putin da so lange wartet. Also ich meine hier, das, was der Verteidigungsminister von Russland gesagt hat, wegen dieser Enteignung, ja, oder haben wir ja vorhin diskutiert, ja, der hat wortwörtlich gesagt, das wird dem Westen wehtun, ja. Also da ich nehme das ernst, ja. Ja. Also da könnte noch was passieren.
Ich nehme also Kriegsrhetorik und Propaganda nehme ich eigentlich überhaupt nicht ernst. Von beiden Seiten nicht.
Ja, geredet wird viel.
Genau. Aber 10 Jahre, ich weiß es nicht. Nee, also du hast es ja vorhin...
Ja, wahrscheinlich das, mehr. Was mehr
Putin
sogar
angeboten hat, das klingt für mich vernünftig, ja. Also wir haben das ja schon so oft diskutiert, Alex, ja. Mhm. Also ich meine, Demokratie geht auch in der Ukraine anders, ja. Das ist ein korruptes Land, ja. Also ich meine, wenn der Zelensky abtritt, ja, vielen geholfen, ja. Und wie du schon gesagt hast, die vier Gebiete, was der Russe erobert hat, ja. Also ich finde den Vorschlag von Putin finde ich vernünftig, ja.
Finde ich eigentlich auch, außer ich kenne jetzt irgendwelche Details nicht, ja. Aber ja. Das ist ja wohl klar, dass man dem Putin jetzt das, was er erobert hat. Und die Leute, die wollen ja dort, die wollen ja mehrheitlich dort zu Russland gehören. Ja, genau. Ne? Also, das wird...
Wir könnten morgen Frieden haben, verdammt normal.
Ja.
Entschuldige.
Ja, verstehe das schon.
Ja.
Naja, okay. Michael, hast du noch ein Thema? Dann würde ich nämlich noch eine Runde starten.
Nee, ich habe kein Thema.
Also, okay.
Vorhin war es die EU-Wahl, jetzt sind wir in der Ukraine hängen geblieben. Auch gut.
Ich habe meine Liste auch soweit schon durchgearbeitet, aber vielleicht können wir ja trotzdem noch eine neue Runde irgendwie starten. Und Peter, hast du noch ein Thema? Auch nicht? Dann
fällt mir jetzt nichts ein.
Dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart.
Hat mich gefreut.
Und wir machen noch mal eine Runde. Vielleicht meldet sich noch jemand, aber vielleicht kann ich auch schon Feierabend machen.
Das geht auch.
Alles klar. Ich schon wieder so früh Feierabend.
Ja, natürlich, machen, klar. Wenn keiner anruft, mache ich Feierabend. Ich bin noch nicht
mit rumzusitzen. Richtig, so schlecht war es jetzt gar nicht.
Richtig, ich bin eine Fachkraft, die Händeringend gesucht wird und da kann ich einfach nur rumsitzen und warten, bis irgendeiner anruft. Ne? Alles klar, Peter, recht, Michael, danke, dass ihr dabei wart.
Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Alex,
tschüss.
Ich wollte noch was loswerden.
Nee, pass
auf. Schönen Gruß.
Nein, jetzt schon weg und Schluss und wir machen gleich Musik. Ihr könnt nochmal anrufen. Telefonnummer lautet 05610. Und den Zahlen habe ich echt schwierig. Also 0651 4686 3x die 3. Wenn jetzt noch welche anrufen, machen wir noch ein bisschen. Wenn keine mehr anrufen, machen wir nimmer. Ich spiele ein bisschen Musik, ein bisschen länger, da könnt ihr länger überlegen. Jetzt also anrufen und zum Hörerchen greifen. Telefonnummer 0651 4686 333. Hört schon, es ist vorbei, es ist vollbracht. Wir haben die Sendung gestemmt. Lange ging es heute nicht, aber wir haben immerhin gegen Fußball gut gegengehalten, fand ich. Und ja, ich habe auch gelesen gerade, Deutschland, darf ich ja gar nicht sagen, also wie sagt man jetzt, dieses Land, das Land hat gewonnen. 5:1 habe ich gelesen. Und warum nicht? Ist ja ganz gut so. Ja, also dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und auf den Fußball wahrscheinlich zum größten Teil verzichtet habt. Das war bestimmt für den einen oder anderen schmerzvoll oder vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle hat es doch ganz gut geklappt, die Sendung. Ich hätte es nicht gedacht. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Einschalten und Zuhören. Und nächsten Freitag hören wir uns dann wieder. Ich denke, Deutschland spielt dann nicht. Irgendjemand anders wird spielen. Aber wenn wir es heute geschafft haben, schaffen wir es auch nächsten Freitag. Danke fürs Dabeisein, eine gute Nacht und bis nächsten Freitag. Tschüss.